Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heiß wird. Nein, nicht heiß vom Sommer, sondern weil wir über einen Film reden, der zu Recht den Namen Heat trägt. Und das kann ich nicht alleine. Wie Al Pacino braucht auch er einen Robert De Niro. Und in dem Fall ist mein Robert De Niro der gute Tilo. Hallo Tilo, De Niro.
Hallo, lieber Gregor. Ich freue mich, hier zu sein. Verdiene ich jetzt auch so viel wie De Niro?
Das glaube ich nicht. Also wir rechnen, das Geld kommt am 1.
Okay.
An deinem ersten, so. Von deinem Gehalt. Tilo De Niro wäre doch ein super Name, oder?
Ja, ne? Es reimt sich so
schön. Tilo De Niro? Ja. Ja, tatsächlich. Heat aus dem Jahr 1995, der gute Michael Mann, der hat den gedreht. Und die erste Frage ist für mich, wieso eigentlich Heat? Wie kamst du auf Heat? Du hast den Film angeschleppt.
Ja, was für ein Brett. Leute, die uns häufiger mal zuhören im Podcast, die wissen ja, ich habe immer so eine kleine Geschichte in der Hinterhand zu jedem Film, so belanglos er auch sein mag. Aber ja, also auch bei dem hier ist es so, ich hatte tatsächlich während der ersten drei Semester meines Studiums ein Poster von Heat in meinem Studizimmer hängen. Okay. Nicht etwa, weil ich keine bessere Wandverzierung finden konnte, sondern weil der Film mich tatsächlich unglaublich abgeholt hat. Ich habe den Film im Sommer 96 gesehen, damals in so einem, das nannte sich 70mm Festival, in einem kleinen Kino in Bonn, das Rex, das gibt es immer noch, schöne Grüße, falls irgendjemand davon zuhören sollte. Die haben quasi immer so Highlights einmal im Jahr, im Sommer nochmal in Spätvorstellungen auf die Leinwand gehoben, und zwar je nach Möglichkeit in der bestmöglichen Qualität. Und damals war ja noch analoges Projektionskino Geburt der Stunde, und deswegen gab es diesen Film dann halt auch aufgeblasen nochmal in 70mm zu sehen. Also der wurde ursprünglich nicht in 70mm gedreht, aber es gab halt nochmal so eine Roadshow, würde man das heute, glaube ich, nennen. Und der Film war so dermaßen gehypt worden, natürlich von den Feuilletons, aufgrund der Auseinandersetzung zwischen De Niro und Pacino. Und ich war in dem Alter, also ich war gerade irgendwie 18 geworden, ich hatte meinen Führerschein, konnte also auch mal mit dem Auto und ein paar Kumpels in die Spätvorstellung fahren. Und dieser Film hatte natürlich auch bei mir im Inneren eine wahnsinnige Vorfreude ausgelöst, weil Michael Mann, der Typ war ja in den 80ern so ein Halbgott, oder?
Miami Vice war es, ne?
Genau, also Miami Vice, Don Johnson, Philip Michael Thomas, die weißen Ferraris, Designklamotten.
Ja, aber es ist tatsächlich für mich nie so ein Thema gewesen, Miami Vice. Und ich nehme es auch eher so als popkulturelle Referenz jetzt wahr, halt so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Aber ich kann es, glaube ich, also die Anfolgen, die ich von Miami Vice gesehen habe, die kannst du wahrscheinlich wirklich an einer Hand abzählen. Tatsächlich.
Nee, es ist auf jeden Fall ganz klar, also es hält nicht mehr alles heutigen Standards stand, und natürlich sind sehr, sehr viele Klischees auch da drin verarbeitet, aber wie es immer so ist, Klischees basieren ja normalerweise auch auf ein bisschen Wahrheit.
Ja.
Und man merkt die Präzision eines Meisters in Michael Manns Umgehen mit visuellen und inhaltlichen Aspekten, und ich glaube, das ist quasi sein Höhepunkt. Es gibt viele Filmemacher, die sich über viele, viele Jahre hinweg mit einem Stoff beschäftigen. Und wenn sie dann sozusagen irgendwann in der Lage sind, diesen Stoff auch zu realisieren, dann sind sie meistens über ihren Zenit drüber, beziehungsweise der Stoff hat so ein bisschen vor sich hingegärt. Also er ist nicht mehr so lecker, wie er vielleicht ursprünglich mal aussah, sondern es gibt schon die ein oder andere saure Note da dran. Und das hier ist, glaube ich, die große Ausnahme. Denn Michael Mann hat ja viele, viele Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Er hat in den späten 70ern quasi damit angefangen und die erste Outline zu Heat geschrieben. Hat dann quasi mit dem Schlenker über Miami Vice genügend Selbstvertrauen gefasst, um dieses Projekt in irgendeiner Form auch mal inszenieren zu können. Und er ging aber damit lange Jahre, oder stieß er auf taube Ohren bei vielen Produzenten, beziehungsweise auch später dann eben beim Fernsehen. Dann ging er also hin und schrieb also dieses 180 Seiten, ursprünglich 180 Seiten Drehbuch wieder um in eine Fernsehfilmlänge und integrierte da quasi ungefähr sowas wie 40% der Handlung. Das heißt, es existiert quasi ein Fernsehfilm von 89, bei dem er auch Regie geführt hat, mit Grundzügen dieser Handlung und ist sozusagen eine interessante Vorstudie, die aber längst nicht die Qualität eben von Heat erreicht.
Das ist genau, der heißt der Pilotfilm einer nicht realisierten Fernsehserie.
Richtig, ne? Genau.
Showdown in L.A. Heißt er in Deutsch, im Original heißt er L.A. Takedown. Ja. Wie du schon sagtest, von 89, da sind auch schon die Rollennamen so drin. Vincent Hanna, Patrick McLaren, dessen Name ist ein bisschen anders, ne? Patrick McLaren ist es da, was De Niros Part ist. Aber hast du den mal gesehen?
Ja, tatsächlich, schon ein paar Jahre her.
Okay.
Der ist aber wirklich schwach und es ist echt so, er funktioniert auch in Teilen überhaupt nicht. Weil nämlich die Tiefe, also die Menge an persönlichen Dramen, die er quasi hier noch mit reinbringt und die verschiedenen Sichtweisen auf Beziehungen, auf diese Dinge, über die wir gleich noch sprechen werden, die hat dieser Erstlingsfilm nicht. Sondern aufgrund der TV-Restriktionen, was Lauflänge angeht und was Darstellung von Gewalt angeht und ne, Spannungsaufbau etc., weil man ja da immer einer anderen Aktstruktur auch genügen muss im Fernsehen, ist dieser Film halt irgendwie, wie gesagt, das ist wie eine Studie, aber sie hat halt einfach nicht die Wucht und auch den bleibenden Charakter, den der Kinofilm Heat von 95 dann entwickeln konnte.
Kann er natürlich nicht haben. Allein weil der Pilotfilm ja, der muss ja auch so ausgelegt sein, dass danach eine Serie hätte gekommen. Ne?
Richtig.
Also es wird ja wahrscheinlich nicht das Thema sein, dass die sich in jeder Folge jagen irgendwie, oder? Also
das stimmt,
die wären wahrscheinlich irgendwann Kumpels geworden. Die werden sich ja irgendwie aus der tiefgehende Respekt, den man für die beiden füreinander empfinden, der hätte irgendwann dazu geführt, dass die sich gegenseitig in Beziehungsthemen beraten.
Ja.
Die Haare flechten.
Ich glaube, Michael Mann hatte einfach, er hat ja Ende der 70er an einem Drehbuch mitgeschrieben für einen Dustin Hoffman-Film, Straight Time hieß der, und hat dafür 6 Monate lang in Folsom Prison, also einem der krassesten und heftigsten Knaste, recherchiert, wo quasi also die Leute, die mehrfach lebenslänglich bekommen haben, inhaftiert werden, wo also auch eine Art Subgesellschaft existiert, wo also auch in diesem Gefängnis familienähnliche Strukturen herrschen, ne, wo es also richtig rau zur Sache geht und wo man eigentlich nur mit dem anderen interagiert, wenn es darum geht, dass jetzt irgendjemand über die Klinge springen soll. Also ganz, ganz krasse Welt, die man sich...
Ganz klassisch halt, ne? Also wie man es aus Filmen auch kennt, klassisch.
Ach so, ich dachte vom Arbeitsplatz jetzt.
Nein, da geht das ein bisschen subtiler tatsächlich. Aber ich habe aufgelegt, ich bin so sauer, ich rufe nochmal an und lege nochmal auf, weil einmal nie reicht. Weißt du, nee, das stimmt schon, aber der hat doch einfach gesessen und dann später behauptet, das waren Studien, oder?
Höchstwahrscheinlich, ja.
Das wäre super. Nee, das ist aber tatsächlich faszinierend, weil er hat ja jetzt gerade Heat 2 quasi angekündigt, indem es in Buchform erscheint. Er schreibt es auch wieder mit, logischerweise, und hat ja gesagt, es kommt diesen Herbst, glaube ich, raus, eine Fortsetzung, ein Prequel, oder ein Sequel, ne? Ich glaube ein Sequel, und möchte das auch als Film nochmal verarbeiten. Also, dass den das Thema so lange umtreibt, ist auch schon faszinierend tatsächlich.
Ja, also man merkt, diese Zeit, in der er diese Recherche betrieben hat, in der er dann mit quasi Eddie Bunker, also dem Vorbild für den Neil McCauley sozusagen in Kontakt kam, über die Gespräche mit diversen Chicago Police Detectives. Chuck Adamson sei hier erwähnt, der quasi das Vorbild von Vincent Hannas Figur ist, also Al Pacinos Figur. Das hat ihn nicht mehr losgelassen und ich glaube, das merkt man diese vielen Charakteren in diesem Film auch an, weil diese tiefgehende Faszination, die ein Filmemacher für seine Figuren entwickelt, die führt dann auch automatisch, glaube ich, immer dazu, wenn er so in der Lage ist, diese Figuren mit Leben zu füllen, wie Michael Mann das macht, dass sich das dann auch auf der Leinwand widerspiegelt. Und das war auch, um den Kreis jetzt zu schließen, einer dieser Erweckungsmomente für mich, der damals 96 im Kino dazu geführt hat, dass ich tatsächlich auch meine Berufswahl dann in diese Richtung lenken wollte. Weil es gibt
Einbrecher.
Genau.
Seitdem überfalle ich erfolgreiche Banken seit 25 Jahren. Sie können mich buchen. Ne? Genau. Nein, aber das ist ja faszinierend, dass sich das dann so beeinflusst hat.
Ja, ich fand halt diese, also wie man es schaffen kann, gleichsam Wärme und Hoffnung in einem Film zu packen, aber dann auch solche Bilder zu kreieren, die auch so viel Einsamkeit und Ausweglosigkeit ausdrücken. Diese Dualität, die sich durch sehr, sehr viele Elemente des Films zieht, das fand ich einfach umwerfend. Und das hat mich, wie gesagt, nachhaltig geprägt. Und ich habe auch immer wieder versucht, in meinen frühen Studentenfilmen halt diese Ästhetik nachzuahmen, was da ist jetzt die Kameraführung oder eben Lichtsetzung. Aber ich konnte natürlich nie mit Al Pacino oder Robert De Niro zusammenarbeiten.
Das wäre noch ein bisschen teuer gewesen, tatsächlich. Na, vielleicht hättest du den einen hast, dann hätte der versuchen können, den anderen zu bearbeiten. Weißt du, wenn das. Weißt du, ich bin immer neidisch auf Leute, die solche Storys haben, wie sie zu den Filmen gekommen sind. Denn meine Story ist total schlecht dagegen. Die ist richtig, die lässt mich auch nicht gut aussehen. Das ist nicht gut. Meine Story ist die, dass ich den Film irgendwie 96 oder 97 im Rahmen so einem Double mit Kumpels zusammen gesehen habe. Und wir haben erst Bad Boys geguckt. Und dann Heat. Und Heat haben wir dann zur Hälfte ausgemacht, weil wir ihn langweilig fanden.
Ja, klar.
Tatsächlich, ja, ich habe wirklich, du war nicht der Hellste in dem Alter, glaub mir. Vielleicht heute auch nicht, aber ich habe ein paar Jahre gebraucht. Ich habe den dann später, ein paar Jahre später nochmal gesehen, auch in Gänze. Dann, Gott sei Dank, und da habe ich dann so die Genialität, die der Film definitiv hat, auch definitiv zu würdigen gewusst. Und tatsächlich, aber damals war es nicht, weißt du, wenn du gerade so Bad Boys geguckt hast und dann kam Heat und dann wurde plötzlich nicht, ist die Action viel weniger, viele Beziehungsprobleme, viel geredet, ne, dann, da das ist schwer danach gewesen.
Ja, weißt du, so 16, aber du musst dich gar nicht schlecht fühlen, weil nämlich ein Großteil der Kritiker damals bei der Erstrezeption die waren da nicht so nach dem Motto, hey, das ist einer der besten Cop-Thriller der 90er, Meisterwerk, ne, ohne Gleichen. Und danach irgendwie haben sich Dutzende Filme davon inspirieren lassen. Das war am Anfang gar nicht so. Also es gab auch durchaus große, respektable Zeitungen, die halt geschrieben haben, naja, da ist viel Gerede. Und ne, dann macht er aus der Auseinandertreffen von Al Pacino und Robert De Niro, macht der Film irgendwie so gar nichts. Da gibt es dann so eine 5-Minuten-Szene. Ne, und am Ende sind wir alle genauso schlau wie vorher und das Ende zerfasert total, das ist nur noch metaphysisch, ne, ähnlich wie 2001 von Kubrick, da geht es nur noch um Bilder, um Sounds und um Musik und deswegen hatten sehr, sehr viele ursprünglich auch eine sehr zurückhaltende Rezeption von Heat. Das änderte sich dann mit den Jahren und heutzutage wird er tatsächlich in sehr, sehr vielen Top 10 Listen geführt. Er ist sehr, sehr hoch angesehen. Ja. Also es gibt alle paar Jahre immer eine Reunion vom Cast und dem Regisseur, die dann auch mit großem Interesse gestreamt wird in alle Regionen der Welt. Also der hat wirklich nachhaltig die Wahrnehmung des Genres, aber vielleicht auch des Genre-Mixes zwischen sehr, sehr vielen Filmarten und Sparten, die es so gibt, geprägt.
Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Also ich kann mich damals witzigerweise nur daran erinnern, an das Marketing von dem Film, dass das Marketing komplett auf diesem groß Robert De Niro und Al Pacino treffen aufeinander. Das ist es gewesen. Die beiden haben ja schon mal in Parten 2 zusammengespielt, hatten da aber keine gemeinsame Szene, wenn ich das noch richtig in Erinnerung
habe. Richtig, weil sie auf unterschiedlichen Zeitebenen aktiv waren.
Ja. Genau. Und hier haben sie halt eine Szene. Wäre aber witzig gewesen, wenn sie hier auch keine Szene gehabt hätten übrigens in dem Film. Dass sie nur so miteinander telefoniert hätten. Hätte man machen können, theoretisch. Denn eigentlich ist diese legendäre Szene in dem Diner, auch eigentlich sind sie sich das schon sehr nahe dafür, dass er ihn nochmal laufen lassen. Weißt du? Ja. Aber ich habe da mich bei der Szene auch gefragt, ob die irgendwie so auf Druck ein bisschen reingemacht werden musste. Weil die müssen ja nochmal zusammensitzen und so.
Nee, weißt du? Überhaupt nicht.
Und nee, das glaube ich auch.
Es ist nämlich tatsächlich so, die ist wie viele, viele Szenen, wo man es gar nicht meinen würde in diesem Film, hat die reale Vorbilder. Also die Figur des Chuck Adamson, dem realen Vorbild von Vincent Hannas Figur, hat tatsächlich dem Neil McCauley, dem echten Neil McCauley, einen Kaffee ausgegeben, nachdem sie sich per Zufall auf einem Parkplatz getroffen hatten, als der nämlich seine Wäsche irgendwie in die Reinigung bringen wollte. Und es ist wirklich unglaublich. Es war eben tatsächlich so. Und die beiden haben sich auch wirklich, nur dass sich das eben nicht in L.A., sondern alles in Chicago abspielte, die haben sich wirklich über Monate und Jahre verfolgt, in Anführungszeichen, beziehungsweise Chuck Adamson hat sozusagen Neil McCauley verfolgt. Und das ist eine ultra spannende Geschichte. Also wenn man mal Lust hat, da tiefer einzusteigen, sollte man sich die Making-ofs angucken, die leider auf der aktuellen 4K-Version nicht drauf sind. Die muss man entweder bei YouTube suchen oder sich eine ältere DVD-Fassung besorgen. Ja,
das ist echt geil, ne?
Da sind auch tatsächlich ein paar Outtakes, also ein paar Deleted Scenes sind auch auf der älteren dabei, die aber wirklich gar nicht notwendig sind. Also es sind immer nur so 30, 40 Sekunden, die eigentlich Charaktermomente erzählen, die wir schon wissen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Meisterhafte an diesem Film, dass der überhaupt kein Fett hat, in Anführungszeichen. Also etwas, ne, was wir heutzutage, wir gucken jetzt nicht auf das Transformers-Franchise, wo man eigentlich Filme 2,5 Stunden lang macht, weil die Leute das irgendwie erwarten, ne, wenn sie schon 20 Euro für einen Kinobesuch ausgeben, sondern dieser Film ist wirklich komplex und er hat so viele Figuren. Ich glaube, ich habe mal gezählt, es waren, glaube ich, 70 Sprechrollen.
Ja, ist eine Menge. Ist wirklich eine Menge.
Und wie gesagt, es gibt halt sehr, sehr viele Charaktermomente, die hier gezeigt und gezeichnet werden, die dann auch wirklich eine Entwicklung durchmachen und am Ende anders aussehen als zu Beginn. Verschiedene Facetten, also eine Art Kaleidoskop. Und das Ganze dann eben garniert mit diesen grandiosen Actionsequenzen, über die wir ja jetzt fast noch gar nicht gesprochen haben, aber die natürlich auch alle Setpieces sind, die Filmemacher wie zum Beispiel Christopher Nolan nachhaltig beeinflusst haben.
Und das sieht man total, weil jetzt, also als ich den Film in Vorbereitung jetzt nochmal geguckt habe, sind jetzt auch wieder ein paar Jahre vergangen seit dem letzten Rewatch und ich habe so viel entdeckt, was mich die letzten 10 Jahre im Kino oder noch länger oder auch in Fernsehserien, ich sehe gerade bei der Kameraführung, sehe ich ganz viel, was ich bei Breaking Bad liebe beispielsweise oder was Serien wie The Shield auch gehabt haben, ne? So die Laufkamera und so verwackelt und die Kamera ist eher so wie ein Typ, der steht, hat es nicht immer perfekt im Bild, sondern steht halt mal hinter einer Pflanze, so nach dem Motto halt. Ne? So ein bisschen, sie ist dabei, so wie so ein Voyeur, so ein bisschen halt. Und überhaupt, das sind Sachen, wo ich den Einfluss wirklich sehe. Und Nolan, das hatte ich dir ja gestern schon gesagt, hat ja gesagt, dass er den Film allen gegeben hat. Also alle, die an der Produktion seiner Batman-Trilogie beteiligt waren, mussten Heat gucken. Und gerade bei Dark Knight, muss ich sagen, sehe ich total viel. Also bei, ne, hier, wie sie die Befreiung, also wie der Joker diesen Überfall macht auf das Fahrzeug von Harvey Dent, ne, das ist ähnlich, irgendwie, es hat tatsächlich so wie so eine Referenz an die Szene mit Heat, wo sie halt diesen Geldtransporter am Anfang überfallen. Ne, also überall die ganze Inszenierung und alles, das ist so omnipräsent und das fühlt sich auch so an.
Ja, also auch ne, die, also das geht bis hin zur Musik, ne? Also was Hans Zimmer in The Dark Knight in der Eröffnungsszene, dem Bankraub da, dieser Inszenierung quasi macht, dieses staccatoartige, treibende Element, sehr, sehr, sehr zurückgenommen, ne? Fast schon avantgardistisch irgendwie in der Klanggestaltung. William Fichtner einen kleinen Mini-Auftritt in dieser Bankszene und hat natürlich auch als Van Zandt hier in Heat eine nicht unwichtige Rolle. Ne, da schließt sich irgendwie auch der Kreis und ich glaube, dass Christopher Nolan ihn ganz bewusst auch da in die Szene reingesetzt hat. Heute soll es ja um Heat gehen, von daher. Aber
wie gesagt, klar,
es ist toll, wenn solche Filmemacher diese epochal auch arbeiten, ne, wie Christopher Nolan, wenn die dann auch sich als Fans outen und dann auch irgendwie zugeben, ne, dass sie das wahnsinnig beeinflusst hat. Und wir sehen ja am Anfang des Films, ne, wie die Vorbereitung zu diesem ersten Heist, also zu diesem ersten Überfall, wo der Geldtransporter dann mit Hilfe eines Trucks auf die Seite gestoßen wird. Und ich finde es halt witzig, weil im Film sieht das halt so aus nach dem Motto, okay, das ist alles geplant, ne? Da ist wie so ein Uhrwerk, was ineinander greift. Jede Figur hat so ihre eigene Rolle in dieser Gang. Und dann hört man irgendwie Michael Mann im Audiokommentar erzählen, dass es also wahnsinnig schwierig war, diesen Geldtruck irgendwie auf die Seite zu kippen, weil die einfach, die sind fast wie so ein kleiner Panzer, die sind einfach unzerstörbar. Ja. Und sie mussten das Gewicht ganz massiv irgendwie ins Dach verlagern, damit das Ding irgendwann dann mit genügend Stoßkraft dann auch mal zur Seite kippte. Und das fand ich schon sehr witzig.
Wahnsinn, ne? Ja, total Wahnsinn. Bei diesem minutiös geplanten Überfall von dem Geldtransporter am Anfang, da lernen wir ja auch also einmal die ganze Gang kennen halt, ne? Plus noch Danny Trejo, ne? Der ja so eher auf der Abruf, ich weiß jetzt, wie man ihn ausspricht, Trejo, ne? Ja, danke. Danke, Thilo.
Ja. Trecho.
Die Schattenredaktion. Ich darf nicht mehr Trejo sagen. Trejo. Nein, Trecho. Aber die haben ja auch einen neuen dabei, nämlich Slick. Ne? Slick quatscht ein bisschen viel. Und sein Blick, wo Tom Sizemore ihm das sagt, als er sagt, so, was kann ich denn machen, um bei euch in die Gang festzukommen, sagt er, nicht so viel quatschen. Und dieser Blick, wenn er ihn ansieht, das siehst du, das ist einfach so goldig. Wo ich mich ganz ehrlich gefragt habe, ob man bei so einem Überfall tatsächlich einen neuen Mann mitnimmt, den man vorher noch nicht kennt.
Ja.
Weißt du, mit dem man vorher nicht, ich meine, klar, irgendwann ist der erste gemeinsame Überfall, den kann man schlecht proben. Ne? Aber man muss sich auch wenigstens vorher nochmal zusammen so ein bisschen geknuddelt haben, oder?
Ja, gerade besonders in dem Business. Also ne, gerade wenn es um so viel Kohle geht. Und du merkst ja auch, da ist eine gewisse Skepsis. Also Tom Sizemore, einer der großen Charakterschauspieler der 90er. Wir kennen ihn heutzutage halt irgendwie aus Saving Private Ryan zum Beispiel oder Black Hawk Down.
Ja,
das ist noch weit vor dieser Zeit gewesen. Und der ist aber wirklich in der Lage, der hat so eine unfassbare Kälte im Blick. Ne, der hat so dieses Selbstbewusstsein, was er ausstrahlt, und du hast jederzeit den Eindruck, er hat so absolut tödliches Potenzial. Und auch in dieser ganz kurzen Szene, wo Wayne Grodder einsteigt in dieses Truck, merkst du auch, ne, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, und ich beobachte den jetzt erstmal ein bisschen, weil der scheint so ein bisschen ne, wie eine etwas loose cannon, würde man im Amerikanischen sagen. Also ein Unsicherheitsfaktor, den ich noch nicht kenne. Und ja, absolut, du hast recht. Also normalerweise.
Dafür ist es. Ja, aber er kennt ihn so sehr nicht, dass er ihn fragt, wie er heißt.
Nee.
Also er fragt ihn, wer bist denn du? Und er sagt, ich bin Van Bro. Ja, komm, dann bist du. Dann, also er kennt den Namen, aber offensichtlich nicht mal das. Also es ist schon ein bisschen sehr. Weißt du? Also wenn bei so einem. Also hätte man am Tag vorher muss man sich doch mal getroffen haben.
Aber oder? Da geht es quasi, so, ne, geht's quasi darum, die Spannung nach oben zu treiben.
Ja, und, ja klar, das ist. Das ist super. Auch diese Wachleute, die dann da rausgeholt werden, und der eine, der dann ihn einfach anstarrt. Das ist einfach so total irre. Weißt du, wenn du dann so bedroht wirst von jemandem mit einer Eishockeymaske, übrigens ein geiles Design, also dass sie diese Eishockeymasken genommen haben. Ne? Das sind ja so Eishockey-Dinger, ne?
Ja, absolut.
Das ist super, dass er ihn einfach nur anstarrt. So ein Anstarrwettbewerb. Das ist der falsche Zeitpunkt für einen Anstarrwettbewerb.
Das war eigentlich das erste Mal, dass halt auch der geniale Einsatz der Kamera deutlich wird. Mhm. Weil da wechselt nämlich sozusagen die Beobachterperspektive auf eine subjektive Perspektive, dass der Polizist guckt uns quasi als Publikum auch an. Und wenn du das mal auf einer riesen 100 Quadratmeter Leinwand gesehen hast, dann vergisst du das auch nicht mehr. Ne? Und dann dieser Moment, wo da halt der Kollege dann irgendwie zu Wangro sagt, du siehst du das, was da aus den Ohren rausläuft, der kann dich nicht hören. Ne? Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, und ich vergleiche ja Wangro immer gerne mit so einer Art Virus.
Ne? Ja, tatsächlich, ja. Hat tatsächlich was davon, ja. Aber dieser ganze, das ist schon echt, diese Charakteristika sind also super. Wir haben ja, wie gesagt, El Pacino als Vincent Hanna, ne, also als den Cop, der quasi immer seine Beute kriegt, weißt du? Total versessen auf die Arbeit ist, aber ein ziemlich kaputtes Privatleben hat, ne? Hm. Robert De Niro, der spielt Neil McCulley heißt er, ne, McCulley, in dem Film.
Ja.
McCulley. Trejo. Trecho. Der ist auch so, der kriegt immer die Beute, aber hat ein ziemlich problematisches Privatleben. Also siehst du, die Ähnlichkeiten sind schon da. Val Kilmer, an den konnte ich mich in der Promo noch super erinnern. Ich kann mich noch an Werbespots erinnern, auf Englisch damals, wo dann immer gesagt wird hier, Al Pacino, Robert De Niro und Val Kilmer in a new Michael Mann Film Heat. Halt. Das ist total präsent tatsächlich, dieser Trailer.
Ja.
Und dieses die Schießereien, die gerade Val Kilmer da als Chris macht, wir dürfen nicht vergessen, zu der Zeit war er Batman.
Richtig, das war der erste Film nach Batman Forever.
Mhm. Ja, richtig. Sizemore ist halt hier Michael, nur wie wir schon gesagt haben, ne, dann haben wir noch John Voight und so dabei und ganz viele andere Leute, die einfach wirklich, das ist schon wirklich Kunst tatsächlich. Du hast gesagt, 70 Leute, 70 Sprechrollen, das ist echt Wahnsinn.
Und aber die sind halt auch auf den Punkt besetzt. Also man muss halt sagen, egal wie klein die Rollen sind, also Tom Noonan zum Beispiel, den du ja, ne, wahrscheinlich aus Akte X etc. viel besser kennst als ich, der auch irgendwie Dollarhide in Manhunter war, also einem der vorherigen Filme von Michael Mann, der das Vorbild zum Schweigen der Lämmer sozusagen bildete. Also die Leute, John Voight zum Beispiel, der ja häufig zum Overacting neigt und hat hier so eine zurückgenommene Rolle als quasi den Kontaktmann, der dann am Ende als einziger übrig bleibt, mit dem De Niro irgendwie noch vertrauen kann. dass es wirklich schon voll fast herzzerreißend ist, wenn die, wenn die beiden am Telefon dann Abschied nehmen.
Ja, ja. Das und ich hab mir wirklich wieder gewünscht, Alter, fahr nicht ab. Weißt du? Ja. Fahr nicht ab. Fahr einfach zum Flughafen und gut ist. Weißt du? Ja. Ich meine, ich kann es ja verstehen, was er gemacht hat irgendwo, aber es ist halt, es ist irgendwie, ja, aber du hast recht, Voight ist der Vater von Angelina Jolie, ich muss immer wieder sagen. Ich kenn ihn ja, weil er damals die Schlange gewirkt hat. Also, Anaconda. Du weißt, was ich meine. Also
das ist, glaube ich, einer seiner Tiefpunkte in der Karriere. Und dann fragt man sich, ich kann das immer nicht so übereinander bringen und man kann es auch nicht alles auch mal auf die Regisseure schieben, aber es ist vielleicht einfach eine ungeschickte Rollenauswahl. Ich meine, wir haben ihn ja auch als Präsidenten irgendwie als Verteidigungsminister.
Transformers. Oder
so, in Transformers.
Nee, da war er Verteidigungsminister, genau, ja. Stimmt, ja. Präsident, aber ich glaube, er hatte noch die Ambition, Präsident zu werden.
Der hat bestimmt in irgendeinem Film mal Präsident gespielt.
Ja, aber diese beiden Crews quasi, ne, das ist ja eigentlich so diese klassische Gangster, eigentlich ist eine ganz klassische Geschichte, ne, ein Team von Kriminellen, die nicht so ganz spezialisiert, also die, ne, die übernehmen die Aufträge, die jeder andere ablehnt. Bisschen wie das A-Team. Ja, genau. Weißt du, wenn du sie finden kannst, ne, dann kannst du sie, genau, das A-Team der Unterwelt und dann Al Pacino, der halt total besessen ist, halt die auch zu kriegen. Und diese Geschichte mit Polizisten gegen die Bösen, das ist ja wirklich eigentlich der urklassische Krimi-Stoff, den es gibt. Und ich muss sagen, dass mir Heat als Begriff in der Popkultur an ganz vielen anderen Stellen immer wieder begegnet ist. Einmal, wie ich schon sagte, dass Nolan halt unbedingt gesagt hat, hier Leute, alle Heat gucken, hier kommt keiner, ans Set, den ich nicht um 3 Uhr nachts wecken kann und nachher die Namen abfragen kann. Ne, und auch von mir schon erwähnten Breaking Bad. Ich weiß nicht, hast du Breaking Bad geguckt?
Ja, klar.
Da sagt Hank zu Junior, Walter Junior irgendwann, hey, hast du Bock noch bei mir vorbeizukommen? Ich hab Heat auf Blu-ray. Und er ist ja auch so, sagt er wirklich, ich habe letztens erst die Folge gesehen, der sagt, ich habe Heat auf Blu-ray. Und er ist ja auch einer, der immer wieder diese Geschichte erzählt, Hank Schrader, dass die Leute immer die Verbrecher kennen, aber nicht die Leute, die sie gejagt haben. Die Leute kennen die Dillingers und ich wollte jetzt Tom und Jerry sagen, aber ich meinte, wie hieß er denn? Dieses Pärchen. Mensch, du weißt schon. Mensch, wie hießen sie denn? Siehst du, und das ist. Aber keiner kennt Siegfried. Nein, Siegfried und ich weiß es gerade nicht. Nein, nicht. Wie ist denn dieses Gangsterpärchen? Ah, ist auch egal. Auf jeden Fall, man kennt die. Bonnie und Clyde, dankeschön. Man kennt die halt, aber nicht die Typen, die sie geschnappt haben. Mhm. Ja, und das ist ja auch so ein Ding von Schrader in Breaking Bad, dass er das immer mal wieder anspricht und da passt auch Heat so ein bisschen rein halt, ne? Weil der Fame wäre ja dann, hat er recht, man kennt immer nur die Bösen, aber nicht die Guten, die es verhindert haben oder die sie geschnappt haben.
Ja, ja? Ja, und das Interessante ist natürlich auch, wie er das hier in diesen Film dann reinbringt, ne? Also das, wie er die Sympathien verteilt zwischen den Figuren. Denn so richtig sympathisch sind die uns ja eigentlich alle nicht. Also Robert De Niro lebt als Neil McCorney ein sehr zurückhaltendes Existenz. Er existiert fast gar nicht. Zeigt sich sehr, sehr schön in seiner Kleidung. Ne? Er trägt immer einen grauen Anzug, graue Haare, weißes Hemd. Macht eine Beschreibung. Also sollte jetzt irgendjemand mal auf die Idee kommen, ihn verfolgen zu wollen, kaum möglich.
Ja, ja.
Ne? Weil
er war so. Wissen Sie, wie er heißt? Ich glaube, er heißt Stan, denn er war total Standard. Weißt du? Nee, du hast aber recht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, er ist wirklich sehr, sehr unscheinbar. Aber tatsächlich in der Nuance mir ein bisschen sympathischer als Vincent tatsächlich.
Das mag auf den ersten Blick so wirken, weil er halt auch viel zurückgenommener ist. Ne? Ich meine, also wenn wir eins lernen in diesem Film, ist, dass es auch nicht toll ist, eine riesige Beziehung zu führen, weil die sind eigentlich alle auch total unglücklich, egal.
Aber durch die Bank alle, ne?
Richtig, genau. Also außer vielleicht Tom Sizemore, ne? Also
das habe ich mich auch gefragt. Wäre geil, wenn der hat ja wirklich was zu verlieren, der tut es nur für den Kick.
Genau.
Das ist super in der Szene, wo sie diesen letzten gemeinsamen Banküberfall machen wollen und wo er sagt, ab jetzt hier, jeder entscheidet für sich, wenn einer nicht mitmachen will, ist das okay, aber du triffst deine eigene Entscheidung. Und er sagt, hey, wenn du sagst, wir sollen das machen, nein, du triffst deine Entscheidung. Du triffst sie, denn du hast das und du hast Geld, du hast das und du hast was zu verlieren. An deiner Stelle würde ich jetzt aussteigen. Genau. Sagt er ihm ja sogar. Ja, ja. Und er sagt ja dann, nee, ich tue es ein bisschen für den Kick.
Ja, it's in
weißt
the
juice, aber sagt er. It's in the juice. Ne? Es ist, das ist, und es endet ja mit diesem mit diesem Banküberfall und der anschließenden Schießerei, als sie rauskommen. Aber bei diesem Banküberfall, da hatte ich auch wirklich diese Anfänge von Dark Knight Moves mit, ne, wo sie in der Bank, jeder hält sich jetzt an seinem Leben fest und so. Ich fand es auch schön, wie Neil, also wie Robert De Niro das so schön erklärt hat, Leute, das Geld ist versichert. Mhm. Ne? Ihr verliert keinen Penny. Keiner ruft hier die Bullen, ne, und keiner macht das. Fand ich schön, weißt du, man muss ja auch die Leute mitnehmen, weißt du, bei so einem Überfall. Ja. Nett war auch, als er sagte, wenn es einem schummrig ist, kann er sich also bitte alle auf den Boden legen. Wenn aber es einem schlecht ist oder man es mit dem Herzen hat, dann kann man sie auch an die Wand stellen. Das ist ein Servicegedanke, der da war.
Das ist auf jeden Fall ein Servicegedanke. Und das ist auch zu diesem Zeitpunkt in der Story ja noch sehr ungewöhnlich. Weil Neil McCauley ist ja eigentlich ein absoluter Soziopath. Also der ist ein eiskalter Soziopath, der ja auch allen Leuten, die es hören oder auch nicht hören wollen, immer seine Mantren um die Ohren haut. Ne? Also alles, was du nicht innerhalb von 90 Sekunden irgendwie verlassen kannst, 30 Sekunden zurücklassen kannst, ohne mit der Wimper zu zucken, damit will ich mich nicht abgeben. Also es ist wirklich, der Mann lebt wie ein Mönch, wenn du so willst. Er lebt im Schatten und nimmt an der realen Lebensweise wie die anderen in seiner, ich nenne es jetzt mal, es ist ja eigentlich auch eine Spezialeinheit, genauso wie die Cops auf der anderen Seite.
Ja. Ja.
Und er ist ja auch ein Ex-Navy-Seal, wird glaube ich mal angedeutet irgendwo, oder zumindest Marine Corps oder sowas. Das merkt man eben auch in der Art, wie sie dann eben mit diesem Bankraub weiter vorgehen, wenn sie sich dann draußen erwehren müssen, im Straßendschungel, dann gehen sie ja auch vor wie so eine Spezialeinheit. Also sie machen immer Sperrfeuer, ne? Dann rückt einer vor, dann wird wieder gefeuert, dann rückt der nächste nach und so. Und so versuchen sie sich gegenseitig halt, solange es geht, halt eben auch zu schützen. Und bei ihm ist es aber so, also wir haben ja auf der anderen Seite eben auch Val Kilmers Charakter zum Beispiel mit seiner Frau, der halt einfach der Spielesucht nachgeht. Er kann sein Geld nicht zusammenhalten. Ne? Man merkt auf der anderen Seite aber, dass seine Frau ihn halt abgöttisch liebt, ne? Und sie bringt sozusagen die reale Welt-Attitüde so ein bisschen in diese Beziehung hinein. Und bei Tom Sizemore ist es ja auch, der hat ja tatsächlich sogar Kinder mit seiner Frau. Das heißt, ne, seine Waagschalen laufen da auch noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ja gut, über Danny Trejo zum Beispiel aus der Gruppe erfahren wir ja so gut wie gar nichts. Also außer seinem Gesicht
darf er sie nicht in die Kamera halten. Ja, aber ungewöhnlich für seine, also weil sonst hat er halt andere Rollen. Also den Bösen schon, aber dass er so eigentlich nicht so wirklich so viel zu tun hat, ist eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich. Also,
ich glaube, das war seine zweite Rolle oder so, meint
ja, hat Desperado und so. Ja, ja, aber bei, was du gerade sagst, also bei Kilmers Rolle, bei Chris, ich muss sagen, mich hat ein bisschen diese lange Frise irritiert. Weißt du, weil sie auch immer anders aussieht. Weißt du, wenn du einmal eine Frise hast, dann bleibt die ja so, also in der Regel. Aber er hat es dann, gut, er hat lange Haare, ne? Dann hat er sie aber auch mal unterschiedlich lang gefühlt, finde ich. Und ich habe es ein bisschen gefeiert, als er am Ende dann, nachdem er dann angeschossen wurde und dann noch notoperiert wurde, aber noch Zeit hatte, noch zum Friseur zu gehen. Und da ist es, glaube ich, der Kilmer, den wir ohne die, das ist dann seine echten Haare, die wir am Ende sehen. Da ist er auch deutlich dunkler übrigens. Sonst mit langen Haaren ist er komplett blond. Ja.
Aber das ist auch der langen Drehzeit, glaube ich, geschuldet. Also der Film hat ja irgendwie 110 Drehtage gehabt, also deutlich mehr als so ein normaler Blockbuster, der ja immer so zwischen 60 und 90 irgendwo ist. Und ich glaube,
das ist halt auch lang, 100.
Ja, das hat natürlich auch mit den Jahreszeiten etc. zu tun, weil Michael Mann, dem war das halt sehr wichtig, nicht nur das Drama in den Vordergrund zu stellen, sondern halt eben auch einen passenden Rahmen zu finden. Und in L.A. ist es zwar so, dass es selten schneit und regnet, aber zum damaligen Zeitpunkt musste er halt alles noch analog drehen. Also Dante Spinotti, sein fantastischer Kameramann, der war natürlich zu der Zeit immer noch mit großen Dingen konfrontiert, die heutzutage mit Hilfe der digitalen Cinematografie, wo die wesentlich empfindlicher auf Licht reagiert, damals einfach noch gar nicht möglich war. Und deswegen, es waren insbesondere Nachtaufnahmen, und davon gibt es in diesem Film halt doch eine ganze Menge, die waren halt immer mit großen Planungsgeschichten auch verbunden. Und unter anderem gibt es so eine Szene, wo Al Pacino mit seiner Crew aus einem Gebäude tritt. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wo Neil McCauley mit seiner Gang quasi geflüchtet ist, bevor sie hochgenommen werden konnten, weil er sozusagen diesen Eindruck hatte, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, wir brechen das Ganze ab, egal wie viel Kohle wir da jetzt schon rein investiert haben, und dann einfach verschwindet. Und da gibt es halt diesen Moment, wo Al Pacino das dann realisiert und er läuft dann aus diesem Truck raus und alle Leute hinterher. Und da ist so ein Zwielicht. Und dieses Licht, also diese aufgehende Sonne, im Hintergrund, das alles so komponieren zu können und so zu haben, wie er das wollte, hatten sie, glaube ich, 10 Minuten Zeit, um das zu drehen.
Geil, ne?
Und wenn du dann eben noch weißt, die Logistik an so einem Set, das sind ja nicht nur Kameramann und die Schauspieler, sondern da sind dann 50 Leute, ne? Und du konntest halt auch nicht direkt im Anschluss immer checken, ist denn die Aufnahme jetzt was geworden, sondern du musstest ja eigentlich immer bis zum nächsten Tag warten, ne, wenn die Dailies entwickelt worden waren.
Ne?
Genau, und das sind alles so Dinge, die man heutzutage, ne, halt wahnsinnig verschnellert hat, aber die Qualitäten von diesem Film für ganz kleine Sequenzen und Szenen dann auch noch mal umso deutlicher werden lassen, wie perfekt aus einem Guss sozusagen das ganze Ding ist.
Ja, absolut, absolut. Das ist, ganz ehrlich, bei diesem 10-Minuten-Slot wäre es super, wenn er sagte, wie El kann gerade nicht. Was du gerade erzählt hast mit der Kamera und dem Licht und dem Aufwand, ne, den man da betreibt, gerade beim Ende sieht man das ja bei dem Showdown quasi auf dem Flugfeld, dass die Lichter angemacht werden, wenn so ein Flieger landet oder startet. Ne, und wie sich da so mit den Schatten gespielt wird, das ist fantastisch gut gefilmt.
Ja, ja, und es ist auch tatsächlich, ich finde, der Rhythmus dieses Films verändert sich gegen Ende nochmal. Also ne, der Klimax ist ja dann quasi dieser Moment, wo Neil McCauley, nachdem er endlich seine Edie, die irgendwie ganz fantastisch von Amy Brenneman gespielt wird, die hat so eine Natürlichkeit, die so ultra geerdet ist. Ne? Und sie verhält sich auch quasi genauso, wie man das erwarten würde. Ne? Nämlich in diesem hypnotischen Zustand, den man als Zuschauer ja bereits irgendwie erreicht hat, wenn man diesen Film sieht, dass man nämlich irgendwann da reingesogen wird, ist sie diejenige, die dann plötzlich sagt, nee, also ganz ehrlich, du hast hier ein ganzes Leben, was du mir vorenthalten hast, hast von mir verlangt, dass ich zustimme, mein Leben hier aufzugeben und mit dir wegzufliegen, und auf einmal bist du jemand, den ich gar nicht kenne, du bist nämlich ein gesuchter Verbrecher, ne? dessen Lebensinhalt teilweise eben auch Mord und Totschlag sind.
Ja.
Und, ne, und dann gibt es halt diese tolle Aussprache zwischen den beiden, und ab dann beginnt sozusagen dann, wenn sie sich dazu entschlossen hat, und das ist ja auch ganz wunderbar, das ist ja immer so dieses, was Michael Mann hier in diesem Film macht, ne, diese Dualität zwischen Ursache und Wirkung. Das sind Dinge, die nicht per Zufall alle passieren. Ne? Man sagt ja immer so im Sprachgebrauch, ja, unglücklicherweise oder glücklicherweise oder sowas. So als gäbe es eine Art Fatum, also so eine Art losgelöstes Schicksal, das irgendwie, ne, uns an seinen Fäden in die eine oder andere Richtung zieht. Und Michael Mann argumentiert natürlich genau andersherum, weil sehr, sehr viele Momente in diesem Film, die kulminieren immer in diesem Entscheidungsmoment. Also wo eine Figur in Zeitdruck dazu gebracht wird, eine Entscheidung zu treffen. Ob sie jetzt gut ist oder schlecht, das kann man immer erst im Nachhinein beurteilen, und wie das Leben sich dann sozusagen darauf draus entwickelt. Und genauso ist das, ne, ist dieser wahnsinnige Moment, wo Edie und Neil im Auto sitzen, in diesen Tunnel reinfahren, ne, wo alles plötzlich weiß wird. Ein unfassbar großartiges Bild,
toll,
wo Michael Mann hinterher zugegeben hat, dass es reiner Zufall war. bei einem der Takes. Und sie haben es dann aber quasi genutzt, um in diesem Moment eben zu zeigen, was auf einmal mit dem Charakter von Robert De Niro passiert. Ja,
da hat er sich entschieden. Da hat er sein Schicksal besiegelt quasi, ne, als er abgefahren ist, so doch zum Hotel.
Genau, und er hat eigentlich alle Dinge über Bord geschmissen, die ihm vorher mal wichtig waren.
Genau. Amy Brenneman, die spielt, die für alle Fälle Amy kennen wir sie, ne? Also aus der Fernsehserie Richterin. Habe ich früher gerne geguckt, tatsächlich. Hier Daylight beispielsweise. Ja, und richtig, genau. Ich finde es eigentlich hat sie ihn doch, sie hat ihn doch in der Bar aufgegabelt, ne? Hat sie baggert ihn doch in der, sie hat ihn doch in der Bar geklärt, wie man heute sagen würde. Ne? Und diese Szene, wenn sie auf ihn unten am Auto, im Auto am Hotel warten soll, wenn er hochgeht und sich um hier Slick kümmert. Recht für den Verrat von Slick halt, ne? wo sie unten im Auto wartet und es ist so absurd, ich musste unfreiwillig lachen, so ist es nicht gemeint gewesen, weiß ich, aber sie soll da im Auto auf ihn warten und ist ja eh so latent ein bisschen misstrauisch wegen seinem anderen Life und er sagt, lass den Wagen an, lass den Motor an, ich komme gleich wieder und dann bricht ja eigentlich die Hölle um sie herum los, ne? Es gibt dann diese Feueralarm und die Leute rennen da in Panik um sie, Feuerwehr, Polizei, alles rennt in dieses Hotel und sie sitzt immer noch in dem immer noch Abgase produzierenden Auto, was ich verurteile, dass sie den Motor haben laufen lassen und guckt sich das so an und ist so, da dachte ich mir auch, was geht da wohl in dem Moment in ihrem Kopf vor? Was, und das ist ja ein Zufall, dass hier die Hölle losbricht, als er mir gesagt hat, warte bitte mit aktiviertem Motor auf mich, Schatz.
Ja, ne? Ist ja, toll. Ja, gut. Also ja, also auch dieser Moment des Abschiednehmens, ne, zwischen den beiden. Und also Robert De Niro ist ja über weite Teile des Films sehr beherrscht. Ne? Er hat ja immer einen sehr präzisen und eindeutig auch fokussierten Blick. Er nimmt alles irgendwie um sich herum wahr. Das wird sehr, sehr schön gezeigt, als die beiden sich zum ersten Mal über den Weg laufen. Da steht er in dieser Buchhandlung, wo sie arbeitet, liest sich dieses Buch über Schwermetalle oder was immer das ist durch, oder Edelmetalle oder sowas. Und in dem Moment, wo sie an ihm vorbeigeht, macht er einen Schritt nach vorne. Aber ohne aufzugucken. Also er hat sozusagen so ein absolutes Röntgenradar um sich herum, was da alles passiert. Und nur in ihrer Gegenwart quasi verändert sich sein Schauspiel auch über den ganzen Film. Das ist wieder, ne, ein Beispiel für die meisterhaft vorgeführte Art, wie Robert De Niro in seine Charaktere auch eintaucht, bevor er in den Teil seiner Karriere vorstoß, wo er dann mehr Karikaturen gemacht hat als Schauspieler. Aber das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, was er für schauspielerische Fähigkeiten
hat. Richtig, das ist es, weil das Spiel der beiden Giganten, Al Pacino, ist halt tatsächlich Al Pacino, so ein bisschen ein bisschen oben drüber, halt ein bisschen larger than life, so ein Choleriker auch, manchmal habe ich so sehr im Auftrag des Teufels Vibes bei ihm so gehabt. Und De Niro kann ja nicht genauso spielen. Der muss sich ja, trotzdem müssen die ja so eine gewisse Verbundenheit zueinander haben, so einen tief empfundenen Respekt, würde ich das schon fast sagen, den die beiden voreinander haben halt. Ne? Und das spielt er halt, wie du schon sagst, das spielt er halt unfassbar gut, tatsächlich. Und ach, das ist wirklich toll. Weil du das mit Edie gerade meintest kurz, dass mit Chris' Frau wird Charlene, die ja zwischendurch dann, die gerät ja an den Hank Azaria, ne, an diesen Affäre, Kind, weg, will er auch aus diesem Leben raus, ne, landet bei der Polizei, soll ihn dann quasi in eine Falle locken, macht's aber im letzten Moment nicht, als sie ihn sieht, sondern gibt mit der Hand ihm so ein Signal, er soll weg, ne? Und bei Charlene, die wird gespielt von Ashley Judd und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch Charlize Theron. Wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe sogar geguckt, ob die irgendwie bei IMDb aufgeführt wird. Da dachte ich, das ist doch nicht Ashley Judd, das ist doch Charlene Theron. Ist sie aber nicht, es ist tatsächlich Ashley Judd. Ja. Aber sie hat totale Vibes davon. Aber auch das ist es so, da ist auch die Beziehung kaputt. Wie bei allen, in diesem Gespräch zwischen Pacino und De Niro, erzählen die sich ja gegenseitig, stellen die sich ja ein bisschen vor auch. Ne? Und das ist ja, so Kevin Al Pacino sagt, ja, verheiratet, ein Kind, hab eine Ex-Frau, mit der treffe ich mich aber nur noch, um auf den Trümmern unserer Beziehung zu tanzen. Weißt du, das ist eine schöne Bezeichnung. Ah, übrigens, wir haben noch vergessen, wir haben noch Natalie Portman auch dabei. Natürlich, ja, als die Tochter von Al Pacino. Ja? Das war nach Leon, Mann.
Die große kleine Natalie Portman, genau. Also die wieder beweist mit einer sehr zu Herzen gehenden Rolle als Scheidungskind, halt auch vernachlässigtes Scheidungskind, die dann quasi auch bis in den Selbstmordversuch getrieben wird, als nämlich dann Al Pacino, den sie ja so ein bisschen auch als Ersatzvater dann annimmt, als dann quasi diese Beziehung zu ihrer leiblichen Mutter dann auch noch auseinanderzubrechen droht, gibt es ja diese schreckliche Szene, wo Al Pacino irgendwie
in sein Hotel kommt.
Da in sein Hotelzimmer reinläuft und den nassen Fußboden erstmal
ignoriert. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, glaubst du es? Wirklich, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, dass der Fußboden schon nass ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte diese Szene vergessen. Ich war, als ich die vorhin gesehen habe, ich war echt einen Moment lang geschockt. Tatsächlich, dachte mir, als er die Tür aufmacht und da liegt dann seine Tochter mit einem Selbstmordversuch in der Badewanne und er zieht sie raus und bindet hier ab, bindet da ab und so. Alter, oder? Ich habe das wirklich, ist doch krass, dass ich so eine intensive Szene vergessen konnte.
Ja, aber das ist einfach, weil der Film so viel hat davon, ne? Also, insbesondere das ist ja auch wieder ein weiterer Beweis dafür, wie andersartig die Figur des Vincent Hanna natürlich auch angelegt ist. Und am Ende ist es ja dann immer noch so, dass wir quasi möchten, dass die Figur des Neil McCauley überlebt. Ja,
tatsächlich.
Ne? Auch wenn wir wissen, dass sie eigentlich mit offenen Augen in ihren eigenen Untergang läuft. Also es ist wie eine Shakespeare-Tragik, die da auch aufgemacht wird. Aber gleichzeitig ist Vincent Hanna, so hart er als Cop auch ist und ne, so verachtenswert er teilweise in seinen Ausbrüchen auch umgeht mit anderen Menschen, insbesondere wie er mit seinen Informanten auch umgeht, die er halt anschreit.
Und wirkt.
Die er halt wirkt, ja. Genau, und wie in der großen
Würgefamilie.
Zirkusshow teilweise auch dann auftrumpft. Ja, ja. Und die zusammenschreit und halt jedes mögliche Einschüchterungselement, was man so im Buch finden kann, dann auch rauskramt. Diese Figur hat natürlich einen großen Unterschied, der ist halt kein Soziopath. Also er ist nicht ein McCauley, der sozusagen auf die Menschenmenge schießt, um die Polizei abzulenken, sondern er wird immer dem Grundgedanken des Menschenlebenrettens gerecht. Egal, ob das ne, jetzt gegenüber seiner Tochter ist oder halt eben den anonymen Einkaufszentrumsbesuchern, wie wir sie in dem Shootout in der Mitte des Films sehen. Bei ihm geht sozusagen immer das Retten des leiblichen Wohls von anderen in den Vordergrund.
Aber wie passt das mit, dass er Michael erschossen hat, während er das Kind auf dem Arm hatte?
Naja, das war halt der Böse.
Ja, aber er hatte das Kind. Bei seiner Flucht hatte
er wusste, dass er diesen Schuss setzen kann. Also das, ne, so viel Pro ist er dann auch, glaube ich, in der Situation.
Ja, ich fand's krass. Ich fand das echt krass, dass er im Prinzip auf ihn da geschossen hat, in dem Moment, wo er das Kind noch im Arm hat und so halt. Ne?
Absolut, es ist halt auch wieder brillant von Michael Mann quasi, das auch so eskalieren zu lassen. Ne, dass dann der Familienvater dann auch als menschliches Schutzschild ein kleines Kind noch auf den Arm nimmt. Ne? Also das ist so, wo wir ja vorher auch mal Szenen gesehen haben, wo er halt mit seinen Kindern und seiner Familie irgendwie da in trauter Einheit irgendwie umgeht. Und da wird sozusagen ein Schockmoment auf den anderen oben draufgelegt. Also ein bisschen wie bei Hitchcock auch, ne? Der den großen Star sozusagen in den ersten 30 Minuten von Psycho, Spoiler-Alarm, umbringt, nämlich Janet Leigh.
Was? Den wollte ich
so macht er das auch hier. Also hier wird der virile Val Kilmer als erster irgendwie niedergeschossen. Er stirbt ja nicht, aber da denkt man sich auch erstmal, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, ne, jeder andere, aber doch nicht
der. Ja, und der ist auch der Einzige, der eigentlich wirklich entkommt am Ende. Das ist der größere Gag eigentlich.
Genau.
Weil der Mann hat gute Papiere.
Aber nur weil er halt tatsächlich auch jemand ist, der keinerlei Struktur folgt. Ne? Also Neil McCauley macht halt den großen Fehler, alles aufzugeben, was er sich ursprünglich mal als Lebensregeln zurechtgelegt hat. Und er macht das aber dann in diesem Erkenntnismoment mit so einer Lust, ne, dass er dann komplett das Ruder aus der Hand gibt. Er verliert einfach jeglichen Sinn für oben und unten. Und das ist dann immer genau der Moment, wo die letalen Dinge dann einfach passieren im Leben. Und eigentlich Al Pacinos Figur ist ja irgendwo auch wie ein jemand auf hoher See, der aber gar nicht mehr weiß, wo ihn der Sturm hintreibt, weil ne, zwei gescheiterte Ehen, er spricht sich ja auch aus mit seiner dritten Frau in einer wunderschönen Szene mit der großartigen Diane Venora, die so fast im Dunkeln eigentlich, ne, wo du nur die Gesichter siehst, sehr, sehr zurückhaltend inszeniert für den Rest, der ja teilweise sehr episch und prunkvoll in diesem Film auch immer wieder L.A. ins rechte Licht zu rücken weiß. Aber das ist eine Szene, die wirklich nur eine Charakterszene ist zwischen den beiden. Und wo er dann auch quasi die Karten auf den Tisch legt und sie sagen, nee, wir lieben uns, aber wenn du abends halt zur Tür reinkommst, dann bist du leer, ne? Dann hast du nichts mehr in der Beziehung zu geben. Und er treibt sie ja dann auch, wie wir in einer späteren Szene sehen, in die Arme eines anderen
Mannes. Xander Berkeley, der schon in den Piloten für die Fernsehserie eine Rolle hatte, eine andere Rolle allerdings tatsächlich.
Richtig.
Ralph darf auf seinem Sofa sitzen, aber nicht in seinen Fernseher gucken. Ne? Er nimmt ja diesen, heutzutage jetzt ein Problem, weißt du, so mit einem 50-Zoller. weißt du? Aber er rastet ja so ein bisschen aus, weil der ist dann der Nachfolger sitzt dann da auf deinem Sofa von der gemeinsamen Wohnung. Und er sagt, ich habe kein Problem, dass er da sitzt und so. Und aber er guckt nicht in meinen Fernseher und reißt also das Kabel raus und nimmt dann den Fernseher mit unter den Arm, unterm Arm. Ich fand es auch krass, wo Justine auch geil, dass seine Frau Justine heißt, dass sie Justice Hannah, dass sie zu ihm sagt, ja hier, dass ich mit so einem Typen zusammen bin, dass er nie, damit erniedrige ich mich ja. Da habe ich nur, wäre geil, wenn von drüben Ralf, hallo, ne? Hallo, was heißt denn hier erniedrigen und so?
Sehr geil.
Musst du mir echt so, das kannst du doch nicht sagen, solange der im Raum ist. Weißt du? Das ist also, erniedrige ich mich. Trotzdem ist es konsequent, dass er den Fernseher mitnimmt, weil ich kenne das immer so, also immer, ich habe das immer so, weißt du, wenn Pärchen zusammenziehen, weißt du? Mhm. Dann läuft es ja meistens so ab, dass danach die erste gemeinsame Wohnung aussieht wie die Wohnung der Frau mit einem absurd großen Fernseher. Ne, das ist ja meistens der Kompromiss. Ne? Ja, die Fernseher, das machen das immer so, wirklich. Das ist ein riesen Fernseher und der Rest ist weg. Ne, und da ist es super, dass er diesen Fernseher mitnimmt und ich fand es auch so witzig, dass er den dann auch eine Weile noch mit sich mitfährt. Der sitzt nämlich auf seinem Beifahrersitz eine Weile, bis er irgendwann die Schnauze voll hat und an dieser Gang anhält. Da dachte ich erst, hey, jetzt schenkt er den oder so. Nee, aber er macht nur die Tür auf und tritt den Fernseher raus.
Vor allen Dingen mit diesem Kick.
Ja, hast du das? Ja, ich habe überlegt, ich käme gar nicht so hoch. Außerdem, der saß ja, er muss ja direkt unterm Lenkrad gesessen haben und dann, dass diesen Kick, das war schon wahnsinnig. Aber man muss sagen, Al Pacino und auch Robert De Niro, die sind schon viel gerannt in diesem Film. Also absurd viel, ehrlich gesagt. Also.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, gut, die waren jetzt zu dem Zeitpunkt auch alle noch ein paar Jahre jünger.
Ja.
Also in den 40ern irgendwo, die sind ja so 3 Jahre auseinander, was das Lebensalter angeht. Ich meine, Al Pacino ist 40 Jahrgang und 43 ist dann De Niro oder so. Mhm. Also die waren zum Zeitpunkt des Drehs aber eben auch schon
in den 50ern.
In den 50ern.
Ja. Aber also
ist mal witzig. Sie laufen sehr, sehr viel, aber es ist auch überzeugend.
Ja.
Also ne, man merkt halt dieses Katz-und-Maus-Spiel, das wird ja ne, in diesem Shootout irgendwie auch auf die Spitze getrieben. Und ne, es wird auch sehr, sehr schön gemacht, weil Al Pacino, der schleicht sich halt ganz langsam an, obwohl er schon weiß, was ihn wahrscheinlich erwartet. Und versucht noch so viele Passanten wie möglich auch immer zu schützen und irgendwie aus der Schusslinie zu treiben. Aber man sieht auch an der wunderbaren Cinematografie von Dante Spinotti in dieser Szene auch wieder, die Farben dann ganz subtil raus und man hat fast nur noch so einen Schwarz-Weiß-Eindruck. Mhm. Weil du hast halt nur noch diese Beton, diese reflektierenden Glas- und Metalloberflächen der ultramodernen Architektur von dieser Bank. Mhm. Und halt den Asphalt, ne? Und dann hast du halt echt diese grauen Anzüge, da bleibt nicht mehr viel und die Gesichter wirken dann auch so seltsam, fast schon blutleer.
Ja, tatsächlich, also, ne? Ja, das ist schon eine geile Bildsprache, definitiv, die der Film hat. Aber ja, ich fand es immer, wenn Al Pacino läuft, weil er auch so ein kleiner Typ ist, weißt du? Es hat immer, wenn er dann so eine. Bei ihm sehen auch Waffen unverhältnismäßig noch größer aus als bei anderen. So ein bisschen. Und dadurch hat es hat so ein bisschen. Also, ich muss schon sagen, ich glaube, der muss halt einen Schritt mehr laufen als De Niro, weil er halt auch so ein kleinerer Typ ist. Aber nichtsdestotrotz, du hast vorhin schon erzählt, diesen Shootout mit der Polizei vor der Bank, das wird ja, ich habe gelesen, das wird als Trainingsvideo verwendet beim US-Militär tatsächlich, weil es so krass inszeniert ist, ne, wie du schon gesagt hast, mit dem, ne, erstmal Sperrfeuer, dann rückt der Nächste auf und so. Und das ist ja, das war halt so Mitte der 90er, war das eigentlich nicht en vogue. Da waren das meistens so super, wir reden über Bad Boys und sowas, ne? Also ne, Slow-Mo und super Action und Explosion und das haben wir hier nicht, aber wir haben halt eine Darstellung, die so realistisch ist, dass ich glaube auch der Knall der Waffen echte knallende Waffen gewesen sind. Also die Soundkulisse, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei der Schießerei das war unangenehm. Ich habe das wirklich hier bei die Surround-Anlage und dann musste diesen Teil dann wirklich leiser drehen, weil ich habe gesagt, ey, wann sind die mit dieser Schießerei fertig? Und dann dachte ich mir,
ja, aber das ist
aber so wäre es wahrscheinlich auch in Wirklichkeit, oder?
Genau, und das ist halt auch, und das machen sie im Soundmix auch ganz bewusst, glaube ich, dass das so extrem ist, weil du hast eben auch immer, wenn du in so Straßenschluchten Geräusche produzierst, diesen ganz krassen Echo-Effekt. Mhm. Ne? Weil du hast halt immer dieses indirekte Zurückwerfen der Schallwellen von den gegenüberliegenden Fenstern. Mhm. Ne? Und das multipliziert sich dann nochmal, weil die diesen Ping-Pong-Effekt haben. Und das macht dieser Soundmix halt dann doch sehr exzessiv. Und es klingt halt mehr wie ein Gewitter, ne? Also so Stahlgewitter oder sowas.
Das ist echt unangenehm, Thilo, wirklich. Ja, also ich habe genau. das wirklich als zu laut empfunden, dass ich, das habe ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so ein Teil runterdrehen musste von der Dolby Surround-Anlage.
Aber das ist, wie gesagt, das ist ganz bewusst auch von Michael Mann eben so eingesetzt, weil es soll ja nicht ästhetisierend und schön, wie du das auch ne, visuell gerade schon in Bad Boys zum Beispiel erwähnt hast, wo alles überästhetisiert wird, wo du nochmal einen schönen Orange Filter drüber legst, ne, damit die Skyline von Miami eben noch geiler aussieht.
Ja, klar.
Und er hat ab und zu bewusst auch Slow-Mo-Effekte drin, also dessen kann er sich auch nicht erwehren. Dafür ist er, glaube ich, auch zu sehr immer noch in teilweise gerne in den 80er Jahren in dieser Ästhetik drin. Aber wenn er das macht, dann hat es eigentlich auch immer eine inhaltliche Bedeutung. Und dieser Shootout, wie du schon sagst, nicht nur, dass er als Trainingsvideo benutzt wurde, sondern es gibt eben auch tatsächlich, muss man sagen, Nachahmer in der kriminellen Welt, die diese Bankraub-Szene beziehungsweise auch die erste Heist-Szene mit dem umgeworfenen Geldtransporter als Vorbild benutzt haben für spätere Einbrüche und Raubzüge.
Da steht ein Satz in der Wikipedia, in der Handlungsbeschreibung, steht am Ende, zudem diente er Kriminellen weltweit als Vorbild und Inspiration. So ein schöner, also. So ein Satz, den muss man erstmal sacken lassen tatsächlich. Ich fand übrigens, wenn Al Pacino mit seiner Polizeibanden-Gang da läuft, dann laufen die ja so immer so in Reihe. Ne? Da habe ich so viele Scarface-Vibes gehabt, weil da hat er es auch, weißt du, er stürmt so ein bisschen vorweg und seine Buddies, die mit den Geldtaschen, ne, die laufen so direkt neben ihm, das ist wie so eine Front. Und dieses Gehen hatte er tatsächlich auch hier in Heat. Und es hat mich so an Scarface erinnert. Und ich war tatsächlich beeindruckt nochmal am Anfang von diesem Banküberfall, wie schnell Val Kilmer riesige Mengen an Geld in Sporttaschen packen kann. Er hat so eine Umschaltung. Du musst ja das mal, das ist faszinierend. Eine riesen Sporttasche und dann so ein richtig so ein
Umschlag. So, er schiebt das Geld vom Tisch in die Tasche.
Aber so als ein Block. Weißt du, total, weil die müssen ja, die gehen ja dann alle mit so einer Tasche raus oder mit zwei zum Teil. Und das ist so, dachte ich mir, das muss er doch geübt haben. Ne? Also das ist, also ich hätte ja die Dinger einzeln. Und das führt mich ja zu Geld, weil die Gehälter der beiden Hauptdarsteller, Al Pacino, Robert De Niro, werden bei dem 60 Millionen Dollar Budget, der Film hatte, 187 eingespielt, aber 100, also 60 Millionen hat der Budget, werden die ja groß ins Buche geschlagen haben. Und mir ging es so, dass ich sehr überrascht war, dass Al Pacino 12 Millionen bekam und Robert De Niro 7 Millionen Dollar. Weil er hätte erst gedacht, dass man, die beiden werden ja auch gleich zusammen vorne gezeigt, da ist nicht erst, also Al Pacino, Robert De Niro stehen zusammen beim Intro, also nicht nacheinander, sondern zusammen. Ne? A kommt vor R, deshalb Al Pacino, Robert De Niro. Aber dass die so weit auseinandergelegen haben, hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, du, ich glaube einfach, es gibt diesen Spruch, it's not what you're worth, but what you negotiate. Ich glaube halt einfach, das Management von Robert De Niro hatte irgendwie die besseren Verhandlungsspielräume.
Pacino war ja der 12 Millionen gekriegt hat.
Ah, okay, gut.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, dann das Management von Pacino hatte eben den besseren Verhandlungsstandpunkt. Es ist natürlich auch so, dass er gerade für Der Duft der Frauen auch einen Oscar gewonnen hatte, jüngst. Mhm. Und ich denke halt einfach, dass das normalerweise auch immer dann so ein, zwei Jahre, ne, die Filmverträge werden ja immer mit großem Vorlauf gemacht. Dass die wahrscheinlich 93 gemacht haben, als er sozusagen einen weiteren Peak in seiner Solo-Karriere irgendwie auch hatte. Also ich meine, De Niro hatte irgendwie da in den Zeitraum Cup der Angst gedreht, aber das war dann auch irgendwie schon zwei, drei Jahre her, Backdraft.
Ja.
Die sind aber alle eben von 91, Goodfellas war schon 90. Also da muss man dann auch sagen, der hatte vielleicht einfach nicht so die besten Verhandlungsgrundlagen.
Ja, vielleicht von dem Jahr her kann sein. Für mich war es immer so, Robert De Niro hat in Summe die geileren Filme gedreht, also auf die Menge gesehen, und aber Al Pacino hat immer die größere Show abgeliefert, tatsächlich. So, also, ja, weil ne, er ist halt geboren für die großen Gesten. Eigentlich ist er für die Theater.
Genau, aber darauf wollte ich auch nochmal zurück. Das hattest du vorhin ja schon mal kritisch auch irgendwo angemerkt. Ich glaube, es gibt viele Rollen, in denen das teilweise fast schon störend ist, ne, weil man dann immer nur Al Pacino sieht. Es gibt aber halt eben auch Filme, wo das wie die Faust aufs Auge passt. Und ich glaube, hier in diesem Film hat Michael Mann das halt wirklich perfekt getroffen, weil genau diese Art der Einschüchterungstaktiken, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, also dieses große Aufspielen von ihm, genau das ist ja Teil des Charakters. Also damit versucht er ja diesen Halbweltfiguren, also seinen Informanten, die ja auch alle teilweise unter Drogeneinfluss sind, auch tagsüber, die nicht wissen, wo oben und unten ist, außer man schreit es ihnen irgendwie ins Bewusstsein. Die versucht er ja noch unter Druck zu halten, ne, damit die dann auch ab und zu zumindest mal mit einer echten Info rausrücken, wenn sie ansonsten immer nur viel Scheiß auch produzieren. Aber ihm geht es quasi darum, die halt quasi bei der Stange zu halten. Ne? Und das geht bei diesen Figuren dann offensichtlich halt einfach immer nur durch diese Einschüchterungstaktiken. Und auch das hat wieder ein Vorbild. Also Michael Mann hat eben auch in der Recherche zu diesem Film halt mit diversen Police Detectives etc. über viele Jahre zusammengearbeitet. Und es gibt halt diesen Moment, wo Chuck Adamson ihn quasi hat an einer, an einer Fake-Befragung teilnehmen lassen. Und er stand halt im Hintergrund, hat sich das angeguckt und die haben halt das einfach mal improvisiert, ne, wie denn so eine tatsächliche Einschüchterung von Informanten aussehe. Und das ist wohl zu großen Teilen eben auch in diese Szenen reingeflossen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man muss hier wieder mit Klischees aufpassen. Ne,
weil, ja, klar.
Auch wenn, das fand ich auch lustig, dass Tone Lock, ne, unser in einer von diesen Szenen vorkommt. Der ist nämlich der Bruder von dem ersten Informanten, den Al Pacino befragt. Und Tone Lock ist ja derjenige, der in den 80ern mal Funky Cold Medina gesungen hat. Funky
Cold Medina. Er möchte mit dir reden. Heute Abend, jetzt kann er nicht. Der war es doch, ne? Genau. Du hast aber recht, also gerade weil er da auch mit Einschüchterung arbeiten muss. Also wenn du jemanden drohst, ihn aus dem Fenster zu werfen, wäre es wahrscheinlich effektiv, wenn der andere es dir glaubt. Ich meine, ganz ehrlich, so hart, wie die mit denen umgehen, stell es mal in Deutschland vor, das ist ein einziger Einsatz. Weißt du, er wirft ja da Leute durch Fensterscheiben, die fahren ja einmal zwischendurch, sind sie ja dann hier in Los Angeles, da musste ich hier Las Vegas, da musste ich auch lachen, als Hank Azaria sagte, was steht denn auf ihrer Polizeimarke? L.A.? Wir sind hier nicht in L.A. Ja, das stimmt, aber wir sind für ihn hier und da steht dieser Typ in der, aber er ist hier Polizist und wir sind quasi mit Amtskollegen und so halt, ne? Und genau, diese Einschüchterung, das ist ja mit Würgen und Schlagen, ich weiß nicht, ob es in den USA, vielleicht ist es da schon möglich, aber das sind natürlich Sachen, gut, es ist eine Spezialeinheit, aber trotz alledem ist das natürlich echt krass. Aber da hilft es dir natürlich, wenn du ähnlich wie Batman einen einschüchternden Ruf hast. Ne? Tatsächlich, ja, ich musste viel an Batman und Joker tatsächlich denken bei diesem Film halt. Und dieses, es gibt so Szenen, wo ich sage, gerade bei Al Pacino, wo man auch sieht, wie er sich feiert. Diese Szene, wenn die am Hafen sind, ne, und sich darüber fragen, die Polizeieinheit, und sich darüber fragen, was der Neil und seine Leute hier am Hafen wollten. Ne? Und dann da stehen und sagen, was wollten die hier? Ich meine, hier gibt's Kräne, hier gibt's eine Fabrik, was wollten die hier und so? Was haben die sich hier angesehen? Und er steht dann da, guckt sich um und dann sagt er, ich weiß es. Wer will's wissen? Nein, aber auch wie ein geiler Sack. Ja. Er setzt doch die Sonnenbrille nicht ab. Wer will's wissen? Uns. Er hat sich uns angesehen. Die gucken sich jetzt gerade uns an und ne, wollen wissen, wer die Typen sind, die denen im Nacken sitzen. Ne? Es gibt ja vorher schon diese Szene, sie kommen ja dann über dieses, ne, einer quatscht und du weißt ja, wie das dann so ist und dann kommen sie ja auf diesen Überfall, den die dann abbrechen und dann gibt es ja auch die Szene, wo die dann aus dem per Nachtsichtgerät beobachten und auch da hatte ich totale Vibes von Dark Knight, weil es genauso aussah, wie Robert De Niro da in der Ecke steht und dann wird er durch dieses Nachtsichtgerät gezeigt und da merkt er ja, dass irgendwas nicht stimmt und dann ist er auch so wie so im Nachtsicht.
Er hört das Geräusch von dem einen, der aufsteht und mit seinem Gewehr irgendwie an die Wand
des das wäre Containers. Tilo, ich wäre der Typ, eben wenn ich mir die Chipstüte dann aufmache, weißt du, so langsam. Alle gucken mich schon böse an und dann musst du sagen, ja Gregor, jetzt einmal mit dem Ruck. Ne? Ich wäre genau dieser Typ, obwohl ich mich auch gefragt habe, ob man das wirklich in so einem Container von der Entfernung hören kann. Ne? Aber es ist irgendwie, und da merkt das ja, und dieser Moment, wenn du ihn in diesem Kamerashot, in diesem Nachtsichtgerät siehst, dieses Blaue, das ist total eins und eins, so wie die am Ende in Dark Knight ausgesehen haben, als Batman dann halt mit diesem Nachtding, Nachtsichtmodus. Ich weiß, vielleicht ist das gängige Ansicht von Personen im Dunkeln. Übernachtsichtgeräte. Aber ich habe wirklich diese Vibes davon echt gespürt. Ne, auch, dass er es dann merkt oder diesen Überfall abbricht und dass die dann alle, wir gehen jetzt alle raus und zeigen schön unsere Hände, dass wir nichts geklaut haben. Auch so clever. Hey, wir können da jetzt nicht, weil, ne? Auch wie sie da liegen und das Aufbohren und so, das ist alles, das, man sieht die Referenzen in anderen Filmen und anderen Serien bis heute tatsächlich.
Richtig, ja? Genau. Man sieht vor allen Dingen auch, dass die, dass das nicht nur Spezialisten sind, ne, die in einem Feld ihre Fähigkeiten haben, sondern das sind sozusagen komplette Gangster, die können sowohl mit Waffen umgehen, die können aber auch ein Safe öffnen, die können irgendwie Decken aufschweißen. Das ist wirklich eine zusammen perfekt aufeinander abgestimmte Einheit an Räubern, wie man sie auch selten hat.
Mhm. Stimmt.
In Filmen und Serien. Und nur durch dieses Hinzukommen von Wayne Grohl am Anfang wird sozusagen diese perfekte Balance, die die eigentlich hatten, dann ins Wanken gebracht. Und nach, wie das eben immer so ist beim Mikado-Spiel, stürzt dann ein Element ins andere.
Ja, aber wie gut die zusammenarbeiten, sieht man ja auch, als sie beim Rausgehen von dem Diner dann wegen dieser Überreaktion von Wayne Grohl, wie wenn Neil ihn dann zusammen, also eigentlich will er ihn da ja töten. Ne, und dass die beiden hier, Sizemore und Kilmer, dass die sofort irgendwie schon so stehen, dass sie erstmal alles beobachten, ne, ob er das jetzt machen kann. Ne, und genau in dem Moment kommt dieser Polizeiwagen, der dann wendet. Ne, und so, warte kurz. Das ist, das ist so irgendwie organisch, toll, oder? Es wirkt so wie, es würde wahrscheinlich genau so passieren. Ihr seid da halt an einem belebten Diner, allein, dass er ihn in diesem Diner schon geschlagen hat. War schon sehr krass, ne?
Ja, vor allen Dingen mit dieser Wucht,
ja, wo
das Gesicht einfach so auf den Tisch knallt.
Ja, aber der Typ, der aufgeguckt hat und den Sizemore einfach nur anguckt. Er sagt nichts, er guckt ihn einfach nur an und der Blick war einfach, du hast hier nichts gesehen, Junge. Und der Typ guckt ja auch dann wieder nach unten. Und das ist so großartig. Ja. Diese große Szene in dem Raum, wie gesagt, ist ja für viele diese Szene mit in dem Diner mit De Niro und Kilmer, De Niro und Pacino. Mhm. Und ich feiere immer noch, wie er ihn dazu eingeholt hat. Du hast vorhin erzählt, in Wirklichkeit hat er ihn irgendwie die Vorbilder beim Wäschemachen getroffen. Hier wird es ja ein bisschen filmisch spektakulärer dargestellt, ne? Man wird, die verfolgen die ja mit dem Hubschrauber und so und wissen dann immer, wo die irgendwie sind. Ne? Dann wechselt Pacino in ein Auto, also landet mit dem Hubschrauber, übernimmt ein Auto, fährt ihm nach, macht dann eine Polizeikontrolle bei ihm und lädt ihn da auf einen Kaffee ein. Und ich habe gesagt, was für ein mega Aufwand. Ne, aber wie geil er es auch annimmt und die dann da sitzen und sich einmal über ihre, wer sie eigentlich sind, ihre Beziehung so ein bisschen und alles und ne, dass er und da sagen, hören wir ja von ihr diesen Satz mit, ich gehe auf keinen Fall mehr in den Knast. Das ist mein Inbau. Und das glaubst du ihm on point, dass er das nicht wird. Wie auch immer, er ist nicht. Er sagt auch, das wird hier böse mit uns enden. Vielleicht sehen wir uns aber auch nie wieder. Fand ich auch schön, dass er sagt, vielleicht sehen wir uns aber auch nie wieder. Und dieser große Satz ist ja von Pacino, wenn ich zwischen dir und irgendeiner armen Sau, dessen Frau du gerade zur Witwe machen möchtest, wählen muss, Bruder, dann hast du keine Chance.
You are going down.
So. Ja, aber ist das nicht, dass er ihn Bruder auch nennt, ist geil. Ja. Bruder im Geiste.
Ha? Also das ist, es zeigt auch wieder die Intelligenz von Pacinos Charakter, weil er über weite Strecken in diesem Gespräch die Oberhand hat. Also dieses, er will in den Kopf von Robert De Niro eindringen. Ne? Er ist fasziniert von der Art, wie präzise De Niro arbeitet und was er für ein Gespür hat, wenn es ihm an den Kragen gehen soll. Und umgekehrt, ne, De Niro hat sozusagen einen Widersacher auf gleicher Augenhöhe gefunden. Und ich glaube, bei beiden ist so ein bisschen dieses Jucken da, zu gucken, na, Kräfte messen, wer ist denn jetzt eigentlich der Bessere von uns beiden? Und dann bringt halt den Pacino diese Geschichte mit den Träumen. Ne,
was, stimmt.
Bevor es dann sozusagen wieder ins Reale geht und dann die Sätze kommen, die du gerade beschrieben hast. Aber er versucht erstmal rauszukriegen, was mit De Niro eigentlich los ist. Und De Niros Traum ist ja irgendwie diese Story, er hat Angst oder er droht zu ertrinken und hat Angst davor, aufzuwachen, bevor er ertrunken ist. Mhm. Und das zeigt halt irgendwo, ne, dass Wie deutet er das dann? Ja, dass er zu viel Zeit hatte, um nachzudenken.
Er hat keine Zeit. Er hat nicht genug Zeit.
Okay,
er hat keine Zeit. Das ist seine Angst. Er sagt, seinen Träumen ertrinkt er und seine größte Angst ist, nicht aufzuwachen, bevor er ertrinkt. Und da sagte Pacino ja zu ihm, weißt du, was das bedeutet? Und er, ich habe ein Traumdeutungsbuch gekauft. Nein, er sagt, er weiß es halt. Er weiß es halt, dass ihm die Zeit halt davon rennt, für die Dinge zu tun. Und auch bei Vincent ist ja auch die Story auch krass, wo er sagt, die ganzen Leichen der Ermordeten, wo er mal ermittelt hat, die sitzen da an der Tafel und gucken ihn einfach nur mal an, sagen aber nichts halt. Ne? Gucken ihn einfach nur so aus. Das ist schon, also andererseits, wie gesagt, die wären eigentlich in einer anderen Welt, wären das, glaube ich, gute Kumpels.
Ja. Aber ich glaube auch, dass dieser Traum von Pacino, den er da erzählt, das ist eine Lüge. Das ist also reine Berechnung. Genau. Er versucht halt dadurch irgendeine emotionale Reaktion von De Niro rauszukriegen. Man sieht das auch wunderbar an dem Schauspiel. Mhm. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, beobachte jetzt mal den Produktionsprozess von dieser Szene. Es ist quasi so, dass Michael Mann, der hat diese Szene immer mit drei Kameras gedreht. Mhm. Und zwar, ich meine, 18 oder 19 Mal am Stück.
Mhm. Krass, ne?
Und genau, das meiste oder eigentlich fast alles aus dieser Szene ist Take 11, also ne, ist wirklich am Stück gefilmt, weil das Schauspiel der beiden einfach so aufeinander abgestimmt ist. Und wenn man sich diese Szene ein paar Mal anguckt, dann kann man das wunderbar beobachten, wie jedes Mal, wenn einer sich zur Seite neigt, der andere nachzieht, so wenige Bruchteile von Sekunden später. Und daran merkst du, dass sie halt wie Jäger und Gejagter sich gegenseitig beäugen und versuchen halt, das Gegenüber hier noch auf verbaler Ebene aus der Reserve zu locken. Und deswegen können wir natürlich auch, egal was sie uns erzählen, das nicht wirklich auf die Goldwaage legen. Aber es ist halt eine fantastische Szene. Und wie gesagt, hier auch wieder Kudos an Michael Mann, wie ich finde, die im letzten Drittel des Films zu platzieren und auch eigentlich sehr unspektakulär.
Ne? Ja.
Also,
genau.
Das ist halt die Auseinandersetzung, die richtige findet halt dann nonverbal am Ende des Films statt. Und das ist natürlich dann eben auch der Kampf um Leben und Tod und wer den anderen dann überlistet. Also da geht es dann sozusagen auf die Basic, die Instinkte sozusagen zurück. Hier in dieser Szene, in dem Diner, da wird sozusagen noch das Terrain abgesteckt. Also da wird geguckt, ob die Erwartungen vom Gegenüber sich decken mit dem Bild, was man bisher so hatte. Oh. Da heißt es dann eben sozusagen beim auf Wiedersehen der beiden, ja, jetzt ziehen wir mal die Handschuhe aus und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann geht's um die Wurst.
Genau, das ist ja die Aussage aus der ganzen Geschichte. Mhm. Aber ich kann mir schon so vor, also wenn du, ich weiß ja nicht, wie sehr da das Ego mitspielt, weil ich bei der Szene immer im Hinterkopf hatte, dass es immer so, wer hat jetzt besser performt und da wird ja so allgemein gesagt, ja, Pacino, ne? Aber ist es überhaupt nicht so. Es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, beides spielen es halt so unterschiedlich, so anders, dass es einfach sich so gegenseitig auch befeuert. Und was hätte De Niro machen sollen? Hätte er genauso aufspielen sollen und die großen Gesten und so? Ich finde es eher, ich habe wirklich auch da falsch im Kopf gehabt, dass er so gut wie gar nichts sagt in der Szene, aber das stimmt nicht. Er sagt ja, die führen ja wirklich ein Gespräch halt. Aber der Kontrast ist dann halt groß zu dem aufspielenden Pacino, ne? Zu dem dann doch fast schon zurückhaltenden, poetierten De Niro, der aber natürlich in einer ganz anderen Situation ist. Stell dir mal vor, du weißt, das ist, du bist hier Verbrecherchef Nummer 1 und planst gerade ein großes Ding und dann ist der ermittelnde Beamte, der lädt dich auf einen Kaffee ein. Und der weiß, was du machst.
Genau.
Und so.
Und
permanent Angst, dass mich einer wegcasht. Weißt du?
Ja, und nicht nur das, aber er hat sich ja in seinem Privaten zu diesem Punkt in der Geschichte auch schon eigentlich dazu entschieden, die bisher nur angedeutete Beziehung zu Edie in die Realität umzusetzen. Mhm. Weil er sozusagen, sie hat den Riss in seinem Kokon verursacht. Und er tastet sich jetzt sozusagen behutsam aus diesem Kokon raus, muss aber gegenüber Al Pacino immer noch das Gesicht wahren und so tun, als wäre er unbestechlich, ne? Als hätte er eben nichts, was ihn aus der Balance werfen könnte. Mhm. Und das, finde ich, das sieht man an seinen Blicken auch.
Ja.
Beide gucken ja immer an einen bestimmten Punkt off-Kamera und dann gucken sie dem Gegenüber wieder in die Augen, ne? Und bei Pacino passiert das viel häufiger, so, ne, als wäre er fast am Ringen mit sich selber, immer wieder diese Stärke hervorzukramen, um sie Al Pacino entgegenzuschleudern, obwohl es in ihm drin einfach ganz anders aussieht. Und das sind so diese subtilen Nuancen in seinem Spiel, wo man halt irgendwie dann im Nachhinein sagt, okay, die beiden sind, was das Schauspielerische in dem Film angeht, mindestens ebenbürtig.
Ja, absolut, absolut. Also das ist wirklich aber auch ganz große Kunst. Und wenn man sich halt diese Szene an sich, dieses Szenario, in dem die sich da befinden, vor Augen führt, ganz ehrlich, da hätte ich hätte gesagt, nichts ohne meinen Anwalt, Schätzelein. können wir den bitte noch dazu holen und so halt, ne? Ja, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. In diesem Finale, wo du so schön gesagt hast, es wird dann so nach auf Instinkte reduziert, wenn die dann zwischen diesen Containern da stehen und das Licht immer wieder angeht von den Terminals, wenn die Flieger starten und landen, ne, dann wird es ja kurz hell, dann wird es wieder dunkel. Und Ich habe so rein taktisch bei dieser Szene immer so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, wo ich mir gesagt habe, ey, Pacino steht da komplett frei. De Niro ist hinter dem Container. Der hat doch einfach nur die Hand an der Seite vorschieben müssen und hätte ihn einfach erschossen. Dass er sich aus der Verdeckung rausbegeben hat und überhaupt Pacino auch aus der Deckung. Gut, der hat ihn gesucht. Ist halt irgendwie, finde ich, die Szene immer noch so ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, die ist halt so unter diesem, ne, dann gehen, er kommt da nach vor, die Lichter gehen an, weil der Flieger startet und dann sieht er kurz seinen Schatten, ne, der so im Winkel aufgrund der angehenden Lichter da auf ihn zukommt und er schießt ihn. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so rein taktisch, glaube ich, würde das keiner so machen.
Ja. Ja, ich glaube einfach, De Niro ist da in der Defensive, weil wie gesagt, der schwimmt, ne, der ist emotional sozusagen komplett gerade durch den Ringer, würden die Amis sagen, gedreht worden, also durch die Walze. Er musste seine, in Anführungszeichen, neue Liebe zurücklassen im Auto. Wahrscheinlich nie wieder wird er sie sehen können. Und jetzt geht es nur noch um Leben und Tod. Und es ist halt, ich finde es aus mehreren Gründen hervorragend inszeniert.
Ja, weil, das ist es.
Wie du schon sagst, das Spiel mit dem Sound, das kommt ja noch zu den Lichtern dazu. Also du hörst ja die Flugzeuge immer schon, bevor du so ein paar Sekunden, bevor dann diese Landungsfeuer angehen. Du hast recht, es wird dann am Ende ein bisschen geschnitten, so dass es halt funktioniert, ne, dramaturgisch gesehen. Aber man sieht auch wieder diese Eiseskälte, mit der Pacino eigentlich erstmal nur reflexartig schießt. Ne? Er schießt ja quasi erst einen Schuss und setzt dann einfach nochmal zwei hinterher. Sodass De Niro nicht mal den Ansatz einer Überlebenschance auch hätte. Und man sieht ja, ne, die Größe der Wunden, die diese Waffen verursacht. Aber es ist auch fantastisch, also nur allein in dieser Sequenz, die ist ja tatsächlich auf dem LAX gedreht. Und zwar nach Mitternacht, ne, die hatten so ein Zeitfenster von einer Viertelstunde.
Was ist Druck?
Und bevor die beiden sich zwischen diesen Containern da ihren Tanz liefern, gibt es ja diesen Moment, wo Robert De Niro übers Rollfeld läuft. Und er ist halt tatsächlich vor einer startenden 747 übers Rollfeld gelaufen. Also alles solche Dinge, die könntest du heutzutage gar nicht mehr machen. Und es gibt auch, wie gesagt, im Nachhinein dürftest du heutzutage auf einem stark beflogenen Flugplatz solche Dinge überhaupt nicht mehr drehen. Ja. Also, ne, das gehört sozusagen in der Vergangenheit verankert, diese Möglichkeiten. Ich finde es aber, wie gesagt, immer noch toll, weil mich erinnert das immer so ein bisschen an zwei Hasen, die irgendwie
zwei Hasen.
Die so Hindernisse herumhoppeln und dann immer mit ihren Ohren lauschen, ne, und dann so ganz vorsichtig mal in irgendeine Richtung gucken und dann hoppeln sie wieder nur einen Schritt und so. Also ich weiß es nicht.
Nee, es ist inszenatorisch ganz groß und ich finde die Bezeichnung, die du hast eben im Nebensatz gesagt, den Tanz, den sie da aufführen, und so wirkt es tatsächlich auch so ein bisschen. Ne? So dieses, der eine sucht, der andere will nicht gefunden werden, aber eigentlich suchen sie sich ja beide, weil im Prinzip stellt er sich ja ihm. Er stellt sich ihm da ja. Richtig. Er hätte ja auch einfach weiterlaufen können. Also ich hätte einfach wie gesagt, ich bin mindestens 20 Zentimeter größer, das heißt, ich habe eine größere Schrittlänge, ne? Und ich habe bis Mittag Bubu gemacht. Ne, also werde ich versucht, den Dauerläufer in mir rauszulassen. Ja. Und dann gesagt, bis Pacino mit seiner absurd großen Waffe hinter mir her ist. Aber es passiert halt nicht so. Und
freies Feld
halt. Freies Feld, ja, verdammt. Aber es ist halt, wo er dann liegt und dieser ganze Dialog, der da kommt, wo er dann da liegt mit den Schusswunden und er sagt ja, da sagt er ihm ja, ich habe doch gesagt, dass ich nicht in den Knast gehe. Und dann sagt er Pacino, ja, Ne? Und also, ja, hast du. Also, er hat ja auch noch, ne? Also, er hat, es wirkt überhaupt keine Schadenfreude oder kein, also kein Gefühl von Triumph geht bei Al Pacino vor. Und es gipfelt ja, in dem, dass er in dem Moment seines Sterbens die Hand hält. Ja. Und ist das nicht schön? Und,
ja, es ist schön. Und Michael Mann macht wieder genau das, was man nicht erwartet. Man erwartet, dass diese Einstellung, wo die beiden nebeneinander stehen, ne, man sieht nur die Silhouetten die von Pacino vor diesen Landelichtern, dass er diese Einstellung jetzt 10 Sekunden lang hält und die Musik anschwillt oder ne, was auch immer. Aber er hält diese Einstellung nicht mal 3 Sekunden und dann ist Abblenden, dann ist der Film zu Ende. Fantastisch. Also ja, genau. Also irgendwo sind sie sich sehr ähnlich. Ne? In einem anderen Leben wären sie vielleicht gute Kumpel geworden.
Ja.
Aber das Gesetz trennt sie, eine der wunderbaren Taglines zu diesem Film.
Das Gesetz trennt sie, ja. Ja, tatsächlich. Der Film endet auch auf LAX, ne, wo Collateral anfängt. Ne? 10 Jahre später.
Nicht nur da, sondern auch, wo Heat anfängt. Wir sehen quasi, zu Beginn von Heat wird die Haltestelle der Blue Line, die zu dem Zeitpunkt, als Heat gedreht wurde, noch nicht mal eröffnet war. Also die durften als eine der ersten da das als Drehort nutzen, bevor überhaupt Publikumsverkehr los war. Und diese Haltestelle zu Beginn des Films ist quasi die, wo Tom Cruise am Ende, Spoiler-Alarm, von Collateral sein Ende findet.
Collateral ist ein fantastisch guter Film, tatsächlich. Mhm. Tatsächlich, sage ich wieder, tatsächlich. Ne, das versuche ich mir abzugewöhnen. Nein, es ist wirklich großartig. Also, Mensch, dieser, es war jetzt, also ihn jetzt nochmal gesehen zu haben, war wirklich eine Freude, obwohl ich an so vielen Stellen diesen Moment hatte, weißt du, das ist so wie wenn du irgendwo, wenn du Fernsehen guckst und du siehst Will Wheaton, dann springst du auf und sagst Will Wheaton, ne? Geil. Und das war bei mir so, dass ich aufgesprungen bin und gesagt habe, das kenne ich davon, das kenne ich davon, das ist doch auch in der Serie so. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass dieser Film sehr, sehr viel Einfluss hat auf das, wie sich die letzten 20 Jahre im Film- und Fernsehbereich gearbeitet wurde.
Also, ja, ja. Man erkennt also Shield zum Beispiel, hattest du ja auch schon mal erwähnt.
Genau.
Also auch eine Serie, die ganz bewusst auch viele Einflüsse von Heat übernommen hat und die prägende Hand von Michael Mann hat man noch Jahrzehnte später eben auch in Breaking Bad zum Beispiel immer, spürt man immer noch. Mhm. Oder Better Call Saul jetzt.
Ja, richtig, richtig.
Ja,
es gibt, das sind so, auch die Art, wie die Szenen gefilmt wurden, sind, die erinnern mich so an aktuelles Fernsehen, aber nicht so, also nicht an das Fernsehen und Kino dieser Zeit. Weißt du, sag ich mir, da sind sie sehr weit voraus gewesen. Also, beste Beispiel ist diese Szene, wo Edie ihm quasi wegläuft und er hinter ihr herläuft. Ne? Dann laufen die diesen Abhang hoch und ihr habt schon gesagt, na, du kriegst sie erst, wenn ihr oben seid. Wetten? Ja, und so war es auch. Er hat sie erst, weißt du, oben und dann umarmt er sie ja und die Kamera steht hinter wie so ein Busch. Und die gehen auch wieder runter, ja, genau. Aber sie folgt denen nicht. Ja. Wie so einer, der da rumliegt. Ja, genau. Ne, der einfach nur das zufällig beobachtet. So diesen Voyeurismus-Shot irgendwie, ne?
Das ist aber tatsächlich ein Zitat. Und zwar, das sind Bilder, die Michelangelo Antonioni, ein italienischer Filmemacher aus den 60ern des letzten Jahrhunderts, diese Art der Inszenierung geprägt hat. Und es gibt einen Film über Liebespaare, ich weiß den genauen Titel jetzt nicht mehr. Aber das ist also wirklich ein bewusstes Zitat, dass man quasi dieses Ringen, ne, und das ist ja wie ein Ringkampf, den die beiden da am Berg aufführen, nämlich um einander seelen am Ende des Tages auch, weil De Niro gesteht ihr ja quasi, wenn ich jetzt hier ohne dich weggehe, dann habe ich überhaupt keinen Grund mehr, weil ne, dann habe ich sozusagen alles zurückgelassen. Und das fängt diese Ästhetik, glaube ich, ganz, ganz schön auch ein, weil natürlich da auch immer wieder in Anführungszeichen Gewalt gegen Frauen natürlich gegen ihren Willen sie sozusagen physisch festzuhalten ist natürlich auch problematisch und das haben die beiden aber auch in der davorgehenden Szene wunderbar ausgespielt, also wo sie ihm den Kuss verweigert, ne? Wo sie sich so wegstemmt und ihn dann auch stehen lässt und er dann tatsächlich auch einfach nur da steht und dann bleibt die Kamera ne, viel zu lange, also 5 oder 6 Sekunden einfach nur auf ihm, während er dann fast schon wie so ein geschlagener Hund aus dem Fenster guckt.
Ja, Ja. Sie hat die Rolle auch, Amy Brandeman hat die Rolle auch erst abgelehnt.
Hm? Ja, ja,
genau. Hat dann gesagt, ja, das wäre irgendwie moralisch, der Film wäre moralisch verdorben irgendwie oder so. Und irgendwie und Michael Mann hat irgendwie gesagt, ja.
Ne? Und dadurch, genau das, deswegen spielst du die Rolle.
Genau. Und weil du das erkennst, bist du genau perfekt für diese Rolle. Ne? So einer der wenigen so guten Charaktere dann halt. Also der, dem du halt gar nichts vorwerfen kannst. Ne? Außer, dass sie irgendwelche wildfremden Typen in Kneipen klärt. Das kannst du dir nicht vorwerfen.
Ja gut. Was sie aber auch sagt, ne? Dass sie das sonst nicht tut.
Ja, ja. Ja, ja. Die saß schon vorne. Die saß da schon und hat ohne einen Drink. Wenn du ohne, weißt du, also ich sag dir, wenn ich in der Kneipe sitze mit keinem Getränk, da kommt keiner vorbei und sagt, Mensch Junge, darf ich dir einen ausgeben? Das wäre Amy Brandeman vielleicht, eines Tages. Die hatte keinen Drink schon. Pass auf, die wusste genau, die wollte den De Niro. Genau. Vielleicht hat sie auf
dem. Das war alles von langer Hand geplant. Das wissen sie in der Fortsetzung dann wahrscheinlich
beleuchten. Mr. De Niro.
Dass eigentlich sie das Mastermind hinter der ganzen Geschichte
ist. Das wäre geil. Geschichte. Und nicht dieser, wie hieß er?
Vincent.
Vincent, genau. Der ist ja der Auftraggeber für diesen ersten Diebstahl gewesen. Und dann will er die bei der Übergabe von diesen Wertpapieren ja noch kalt machen. Auch eine unheimlich harte, brutale Szene tatsächlich.
Ist übrigens eins der letzten Autokinos in L.A., auf dessen Gelände sie das damals gedreht haben. Und das sieht ja auch aus, als wäre das irgendwie wie so eine Betonwüste. Ne? Also ist ja nichts.
Ja, aber ich habe mich
fantastisch.
Bei der Inszenierung habe ich wirklich bei der Szene, als er den Typen, der ihn erschießen will, überfahren will dann und einfach auf die Scheibe erstmal fünfmal schießt, dass er da ein Loch in der Scheibe, das stimmt natürlich auch, ne? Das wird in Filmen oft so dargestellt, dass ein Schuss und der zerstört die ganze Scheibe und geht auch gleich noch ins Ziel, ne? Und dass er aber erstmal diese Scheibe los werden muss, kompromisslos. Genau.
Und die Scheibe fliegt dann auch immer so ganz convenient nach vorne raus.
Das ist ja in den meisten Filmen dann auch so. Dass du sie bei Carglass sofort wieder einbauen kannst, so wie sie ist.
Genau.
Nur so ein Pflaster drauf, heilt. Ne? Und das ist so hart und brutal inszeniert und zeigt aber auch, wie gut die als Bande funktionieren, dass dann einer trotzdem Wache hält, obwohl es ja eigentlich, oder zwei, beziehungsweise obwohl es ja eigentlich nur die Übergabe beim Auftraggeber ist und so halt. Ne? Dass du da,
genau.
Kannst du keinem trauen.
Weil Kilmer halt auch als Schütze, als Fernschütze irgendwie wahnsinnige Qualitäten hat. Das ist eine der Szenen, über die wir jetzt vielleicht noch nicht so ausgiebig gesprochen habe, aber ja, auch diese kleinen Momente, die heben den Film halt wirklich mit dem Grad des Realismus deutlich aus der Masse hervor, weil wie du schon sagst, in Mitte der 90er war man da halt irgendwie ganz anderes gewohnt im Kino, Unmöglichkeiten angeht,
total.
Die wir aber dann halt auch so akzeptiert haben, weil wir es ja gar nicht anders kannten als als Zuschauer.
Ja, das war zwischen Bad Boys und vor Armageddon. Da lag der Film tatsächlich. Und das war damals für mich nicht das Richtige zu der Zeit, aber Jahre später habe ich es dann halt zu schätzen gelernt. Dieses mit Vincent, wo auch diesen Anruf, den er da bei ihm macht und sagt, hier, ich rede gerade mit einer Leiche. Was? Entschuldigen Sie bitte. Nein, das ist auch so geil. Und wurde ich ehrlich gesagt da, als er es dann wirklich umsetzt, also er ist ja auch jemand, er will die Schuld, dafür, dass er immer sagt, ich lasse hier alles immer innerhalb von 30 Sekunden zurück, das wird ihm ja zum Verhängnis, ist ja schon ziemlich nachtragend.
Ne? Also, ja, genau, aber das ist ja sozusagen sein neues Ich. Also das ist ja das Ende von seiner Entwicklung, die er macht. Und er geht ja dann einfach nur
nachtragend,
so ganz brachial, ohne den Ort vorher auszustalken, geht er halt zu Vincents Villa, schmeißt diesen Stuhl gegen die Scheibe, die dann klirrend zerspringt. Und dann fragt er ihn, ey, wo ist Wayne Grow? Mhm. Und dann sagt er, ja, woher soll ich denn das wissen? Und dann exekutiert er ihn.
Ja.
Es ist nicht einfach nur ein Schuss, mit dem er ihn tötet. Und aus der Entfernung, ne, kann man bei seiner Erfahrung das, glaube ich, sagen. Sondern er schießt dann auch noch dreimal in die Brust rein, dass er dann nach hinten irgendwie wegfliegt durchs halbe Zimmer. Und da merkst du halt schon, okay, es geht hier um Rache. Und das ist ja so ein bisschen das, was es gibt da im im Fernöstlichen gibt es bei den Samurai gibt es ja diese Parabel, wo ein Samurai seinen Meister quasi verliert durch ein Duell. Mhm. Und er dann viele, viele Jahre lang damit verbringt, diesen Mörder sozusagen aufzuspüren und zu töten. Mhm. Und er macht das aber nicht aus Rache, sondern er macht das, weil das so üblich ist unter den Samurai. Also es gibt diesen Kodex, nach dem er sich verhält. Mhm. Und dann am Ende seines Lebens steht er ihm gegenüber, hat ihn gefunden. Und sein Gegner spuckt ihm ins Gesicht. Mhm. Und in der Situation bleibt ihm nichts anderes übrig, als sein Schwert wieder einzustecken und diesen Gegner stehen zu lassen, weil er durch diese Verachtung, die ihm der entgegenbrachte, durch das ins Gesicht spucken, hatte sich bei ihm Zorn gebildet. Und wenn er ihn im Zorn getötet hätte, dann hätte er sozusagen wäre seine Handlung aus Rache herausgeboren.
Okay.
Und genauso ist das auch in diesem Film zu sehen. Das ist sozusagen der Weg in die Verdammnis, führt für Macaulay leider in diesem Moment dadurch, dass er seine Emotionen entdeckt und dann der Rache nachgeht, als zu sagen, lass die Vergangenheit hinter dir und schau, dass du deine Zukunft aufbaust.
War also der falsche Zeitpunkt, eine glückliche Beziehung anzufangen für ihn tatsächlich. Hätte es nicht zwei Tage später sein können? Ja, aber bei dieser Szene mit Vincent, ne? Wir sind uns doch einig, dass die Scheibe niemals unter dem Stuhl eingebrochen wäre, oder?
Nee, auf keinen Fall.
Wär das nicht viel witziger gewesen, wenn das wirft und pff, dann geht so ein Alarm los,
ja, das ist
so gleich so drei Hunde, genau, die auf ihn drauf. Film zu Ende. Wir haben ihn geschnappt.
Ich glaube, das ist wie bei Scream oder so.
Ja?
Das ist, glaube ich, so eine Szene.
Ja, aber ich musste nur so, weil, weißt du, ey, wenn du so irgendwie so einen Billo-Stuhl nimmst und so und dann schmeißt du gegen die Scheibe, ich glaube wirklich, wie schnell die splittern, das war schon beeindruckend, weißt du? Naja. Nein. Aber es ist, man merkt wirklich, das ist so unfassbar viel drin in diesem Film und so viel Bildsprache und so Sachen, wo sie sich doppelt und dreifach drüber Gedanken gemacht haben. Charakter, die Story ist großartig, die Charakter, die Darsteller sind allesamt wirklich erste Sahne und das ist einfach sehr, sehr intelligent geschrieben. Ne? Also man später in diesem Hotel, wenn er Slick, ne, in dem Hotel dann, der sich da versteckt, dann tötet, wie er erst diesen Feueralarm auslöst und alles. Und ich erst im ersten Moment wirklich nicht mehr wusste, warum macht denn das jetzt eigentlich, ne? Will er da jetzt einfach nur hochfahren und so? Nee, er löst erstmal einen Alarm aus an anderer Stelle und blockiert dann den Fahrstuhl und so, damit die mit Treppe und so, mein Endgegner, da wär's vorbei. Ich hab gesagt, viel Erfolg, Jungs. Ich warte, wenn er hier runterkommt, dann kriege ich ihn. Ne, und das ist alles so, so gut durchdacht und so. Und auch wo du dann siehst, wenn er den dann erschossen hat und dann rauskommt und von diesem Polizisten verhaftet wird und dann erstmal nur so die Arme ausbreitet, ne, aber nur damit er genug Reichweite hat, als er dann so drei Schritte auf ihn zugeht und ihn dann quasi überwältigt, da tötet er ihn, glaube ich, auch halt. Ne? Und das ist.
Er schlägt ihn zumindest nieder, aber das ist wohl auch Standard Operating Procedure. Also das machen die bei diesen Elite-Spezialeinheiten wohl offensichtlich tatsächlich, dass sie also versuchen, so den Gegner zu überrumpeln, indem sie einfach ihren eigenen Körper dann als Schutzschild benutzen und den dann in irgendeine Ecke zwängen und dann in diesem Moment der Überraschung ihn dann niederzustrecken. Also oder aber auch, wie er Waingrow dazu zwingt, ihn anzugucken. Ne?
Ja, genau, genau.
Das ist halt auch, daran merkst du halt auch, okay, das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt wirklich Rache, das ist jetzt Mittelalter, Auge für Auge, Zahn um Zahn. Du hast Danny Trejo umgebracht, jetzt bist du dran, so nach dem Motto.
Stimmt, der konnte eigentlich keine Kampfszene in dem Film gehabt. Was bildest du dir überhaupt ein? Ne?
Er durfte nur mal telefonieren irgendwie.
Er durfte einmal telefonieren und er sagte, er muss irgendwie Leute abschütteln und so. Ja, das ist wirklich, also, ach Mensch, das ist wirklich wahrscheinlich, was das angeht, was vor allen Dingen, was so ein Film, den man einfach so ein Krimi heißt, Movie, und es ist ja eigentlich so viel drin, dass es, ne, wir lernen viel über die Beziehung, über das Seelenleben von den Darstellern, und die haben halt alle ihre Päckchen zu tragen, und ich mag auch so viel Kleinigkeiten, auch wenn Robert De Niro, der macht sich ja zwischendurch tatsächlich über, ich bleibe einfach bei dem Namen des Schauspielers, der macht sich über Val Kimmers Beziehung so viel Sorgen, dass er da mit seiner Freundin spricht. Ne, und sagt hier, Mensch, gib ihm noch eine Chance. Eine Chance, okay, einmal noch. Ne, und wenn er dann wieder Mist baut, dann bezahle ich dir auch eine Wohnung oder so. Also er ist tatsächlich auch irgendwie, das ist schon auch ein bisschen Freundschaft, ne? Er schleppt ihn ja da auch weg.
Ne? Ja, wobei du zu dem Punkt kannst du immer noch argumentieren, naja, er macht es, weil es um die Gesundheit der ganzen Gruppe geht oder die Gefährdung, die passieren kann für die ganze Einheit, ne, wenn ein Teil sozusagen wegbricht. Aber du hast absolut recht. Da merkt man schon, wie gut dieses Uhrwerk einfach funktioniert in der Art, wie die Story geschrieben ist.
Ja,
bei Michael Mann in diesem Film kommt halt die Story mit den Schauspielern, die kommen an allererster Stelle. Ne? Und alles andere ordnet sich dann diesem Drama eigentlich unter. Ne? Mhm.
dieser Tage.
Und das ist, Michael Mann wollte auch immer, dass dieser Film nicht als Cop-Thriller oder Thriller irgendwie bezeichnet wird, sondern er betrachtet ihn selber als Drama. Also
ja.
Für ihn sind diese zwischenmenschlichen Dinge, die dort ablaufen und der wir Teil werden, die sind für ihn einfach das Zentrum dieses Films.
Ja, es ist definitiv mehr als nur das Aufeinander, in Anführungszeichen nur das Aufeinandertreffen von Al Pacino und Robert De Niro halt. Ne? Das ist mehr so noch on top obendrauf halt. Aber auch der Rest weiß halt komplett zu überzeugen. Ne? Und diese Special Blu-ray, die wir jetzt haben, die wir jetzt vor kurzem rauskam, da habe ich gedacht, das wäre so ein Director's Cut, aber wie ich jetzt lernte, ist es gar nicht. Ne? Es gibt nur Korrekturen. Also in der Lauflänge ist er identisch mit der Kinoversion.
Genau, also der Film ist einfach nochmal unter der, ja, wenn normalerweise läuft es ja so, wenn ein Film ins Kino kommt, mhm, dann hat der Regisseur eigentlich keine Handhabe mehr. Dann ist sozusagen sein Baby ist dann geboren und es nimmt dann einen eigenen Weg in der Realität an. Und deswegen sind viele Regisseure auch bei der Veröffentlichung fürs Heimkino da gar nicht mehr groß beteiligt. Außer bei ganz, ne, ganz großen Klassikern, wie zum Beispiel der Pate-Trilogie oder so, da wird dann Francis Ford Coppola immer noch mal 1 Million bezahlt, mhm, damit er sich noch mal mit dem Stoff auseinandersetzt. Und hier war es halt so, dass offensichtlich Michael Mann noch mal bei der Farbkorrektur Hand angelegt hat, denn das kann man ganz gut sehen an den früheren Veröffentlichungen, die hatten einen deutlich stärkeren Blaustich. Also auch in den Tagesszenen war da noch etwas mehr Ästhetisierung in den Farben drin. Und wenn man sich diese neue Fassung anguckt, dann sieht man, bei vielen Tagesszenen ist der Versuch da, eine sehr neutrale, vielleicht auch etwas entsättigtere als früher Farbgebung anzustreben. Das passt natürlich auch ein bisschen besser zu diesem hohen Grad an Realismus, den der Film ja dann auch gerne ausstrahlen möchte. Hm. Und also wie gesagt, wenn man in der Lage ist, 4K anzugucken, unbedingt kaufen, auf dem größtmöglichen Screen, besser sogar noch auf dem Beamer angucken, weil das subtile Schauspiel, was, ne, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, Ashley Judd zum Beispiel in diese Nebenrollen bringt oder Tom Sizemore für kurze Momente aufflackern lässt, das wirkt einfach unheimlich toll und es wäre schade, wenn man das auf dem Handy oder auf dem Tablet guckt, weil dann sicherlich auch der ein oder andere visuelle Effekt verloren ginge.
Oder auf dem Fernseher, den Al Pacino mitgenommen hat. Damit Ralf nicht drauf guckt. Der wäre auch zu klein. Genau. Der wäre auch so, ich möchte immer noch wissen, wie er ihn rausgekickt hat. Ne? Ja, doch. Den haben die doch mit zwei Mann reingehoben, damit das möglich ist. Nein, aber es ist schon krass, dass sie das investiert haben, nochmal um so eine Farbkorrektur und so zu machen. Weißt du, das ist ja jetzt nicht nichts, womit du gar eigentlich groß werben kannst. Weißt du, jetzt mit neuer Farbe. Ja. Weißt du, also das ist ja eigentlich, denn ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass da noch andere Szenen drin wären und so, aber ist tatsächlich nicht so. Ne? Naja.
Nee, und ich finde, der Film braucht das auch gar nicht.
Ja.
Also der Film, der ist halt schon so perfekt abgestimmt und hat ja auch diese fragmentarische Erzählweise teilweise, besonders in der zweiten Hälfte,
ja,
wo du dann wirklich zwischen den einzelnen Charakteren, also du bist als Zuschauer auch so reingezogen in diese Story, dass du das zwischen den einzelnen Schauplätzen und Charakteren hin und her gesprungen wird, teilweise nur für 30 Sekunden oder weniger. Und du weißt halt genau, was Sache ist.
Also ja.
Der Zuschauer wird halt wirklich gefordert und dadurch natürlich auch engagiert ins Geschehen hineingezogen.
Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir jetzt beim Gucken aufgefallen ist, wie sehr man doch aktuelle Filme so gewöhnt ist. Also mir geht es zumindest so, wenn ich so aktuelle Kinofilme gucke, habe ich das Gefühl, da wird irgendwie versucht, 2 Stunden Spannung zu haben. Also 2 Stunden Highlight auf Highlight auf Highlight auf Highlight. Und also ist immer was los halt, ne? Und bei dem Film habe ich jetzt echt gedacht so, ach guck an, nach der Hälfte nimmt der ganz schön an Fahrt auf. Weißt du, so ein starker Einstieg, dann so ein bisschen Charakter und ein bisschen ruhiger und so ein bisschen, nicht schlecht, überhaupt nicht, aber man hat deutlich gemerkt, dass sie so ab der zweiten Hälfte deutlich draufgelegt haben, so Richtung Finale und das vorbereiten und dann nochmal hier ein Highlight und das ist so eine Sache, da habe ich gesagt, ja stimmt, so waren früher Filme. Also, und jetzt ist es so, wie, als wenn du 2 Stunden lang einfach on fire gehalten wirst. Also, weißt du, was ich meine, so grob.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber trotzdem finde ich immer noch, dass der Film sich Zeit nimmt, auch für Gespräche und für kleine Momente zwischen Charakteren, die dann aber trotzdem interessanterweise nicht als Fremdkörper wirken in diesem ganzen Sog, den der Film entwickelt. Also,
Nee, ich finde
das zeigt halt einfach, ne, wie lange Michael Mann offensichtlich auch am Konzept zu diesem Film gearbeitet hat, um wieder zu meiner Ausgangsäußerung zurückzukommen. In diesem Fall ist es halt perfekt gereift. Ja, er hat halt genau den richtigen Zeitpunkt erwischt mit, jetzt muss man auch sagen, zwei Händen voll hervorragenden Schauspielern aus den 90ern, alle auf dem Höhepunkt, die sich auch gegenseitig, glaube ich, befeuert haben.
Ja, klar.
Zu Höchstleistungen angespornt zu werden. Und also wie gesagt, das ist in Anführungszeichen, finde ich immer schade, wenn man den Film als Klassiker bezeichnet, aber es ist einfach ein Meisterwerk. So.
Ja, unbestritten. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du schon gesagt, du hast vorhin gesagt, er hat Ende der 70er Jahre so die ersten Outlines dazu geschrieben, also der gute Michael Mann. Mhm. Also Ende der 70er Jahre und jetzt sind wir 2022, das heißt 43 Jahre, bis er die Farbe machen durfte, so wie er wollte. Also nein, überleg mal, das ist ja wahrscheinlich, ist es vielleicht der Film seines Lebens? Von Michael Mann? Also so, wenn du seine Regie, wenn man seine Regiearbeiten in Gänze sieht, ist es,
ja,
ist es...
Also es ist das Stärkste, was er bisher gemacht hat. Ich will nicht ausschließen, ne, dass er nochmal irgendwie ein anderes Werk raushaut, was in einem selben Atemzug genannt werden könnte. Aber wenn man auf seine komplette Karriere zurückblickt, ist das mit Sicherheit der Film, der in Erinnerung bleiben wird.
Ja, definitiv. Ich gucke sonst hier noch, gut, der letzte Mohikaner ist ein guter Film, ne, aber ist jetzt nicht, ne, also, aber ist okay. Manhunter, klar, den finde ich übrigens überraschend gut, tatsächlich. Der geht immer so unter, weil alle auf Schweigen der Lämmer immer stehen. Mhm. Aber Manhunter, finde ich, der ist sehr solide halt. Ali, ja, fand ich. Collateral ist halt geil. Mit dem Miami Vice Film, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan der Serie, aber den Film fand ich trotzdem doof.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Collateral ist auch noch ganz weit oben für mich.
Ja, die beiden sind es.
Aber ja. Vielleicht sprechen wir da ja ein anderes Mal drüber.
Ja, richtig, richtig. Hast du Erwartungen an Heat 2? Außer, dass sie, der muss ja gut sein, wenn sie so einen billigen Titel nehmen.
Schwierig, genau. Zum einen ist es ein bisschen schwierig. Ich finde das Konzept interessant, dass es eine Art Prequel und Sequel ist. Mhm. Also, dass wir zwei Zeitebenen haben, die das Ganze einrahmen. Ich fürchte aber, dass es vielleicht ein bisschen, oder ich bin da sehr skeptisch, sagen wir es so, ob es ihm ein zweites Mal gelingt, so einen Home Run hinzulegen. Mhm. Also wirklich Lightning in a Bottle zu fangen ein zweites Mal, das halte ich doch für sehr problematisch. Und ich bin aber auf jeden Fall neugierig. Also das Buch werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und egal, ob er jetzt ein, zwei Jahre wird es wahrscheinlich dann dauern, bis ein Film
kommt. Mindestens.
Aber angucken im Kino werde ich den auf jeden Fall.
Ist wahrscheinlich die Geschichte von Ralph. Weißt du, was? Wie ging das als diese Beziehung? Ne? Genau. Er hat gesagt, ja, war ein bisschen unglücklich, aber jetzt habe ich noch die Waffe gefunden, die halt Wut hat fallen lassen und dann bin ich selber losgegangen. Ja, ja, Thilo, dann glaube ich, haben wir den Film erschöpfend soweit besprochen.
Würde ich auch sagen.
Genau. Werben für ihn, Leute, guckt ihn. Ich habe heute zu meinem Entsetzen festgestellt, dass der nicht mehr auf Disney Plus ist, wo er noch vor 3 Wochen war. Ja? Also das prangere ich an, aber habe ich dann mich doch aufgetan, die Blu-ray einzulegen. Es war es wert. Ja. Tja, Thilo, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne.
Es macht immer wieder Spaß, über große Kinoklassiker mit dir zu sprechen. Und ich freue mich schon, was uns das nächste Mal vor die Flinte läuft.
Oh, da glaube ich, da kommt Großes. Also dann, liebe Leute, bis dahin. Liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.